Drop FM, Ausgabe Nummer 363. Wir schreiben den 25. November 2016. Mein Gast heute Abend ist Manfred Jelinski und es geht um die 68er. Auch der Cropcom ist wieder mit von der Partie, wie jedes Mal, den Live-Chat, den man benutzen kann, um Fragen an den Gast zu richten. Einsteigen auf cropfm.at, in den Cropcom gehen, dort Fragen reintippen. Ich gebe sie sehr gerne weiter und später, wenn Bedarf ist, mache ich auch gerne die Skype-Leitung nochmal auf. Auf der Website von Crop FM findet sich allerlei Nützliches, nicht zuletzt ein Archiv mit praktisch allen Sendungen in besser Qualität als MP3 runterzuladen. Vor allem für Leute, die das auf YouTube entdecken, sollten auf jeden Fall mal auf cropfm.at vorbeischauen. Dort gibt es auch natürlich News etc. Man findet den Link auf den Newsletter, den man abonnieren kann, gratis, so wie alles auf der Seite. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at. Und es gibt auch ein Forum, betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild wieder von Matthias Töpfer gestaltet. Wunderbar, fängt, glaube ich, die Stimmung recht gut ein. Die Psychedelic Revolution und mehr von Matthias Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier, diesem Live-Podcast, eine kleine Spende zukommen lassen möchte, das freut mich natürlich sehr. Geht über PayPal als Überweisung oder als Flatrate. Der Link dazu findet sich relativ weit oben auf der Startseite von cropfm.at. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Der Donald wird der Fed wahrscheinlich ins Handwerk pushen, das konnte man unlängst auf Finanzen 100 lesen. Nicht nur mit Hillary Clinton lieferte sich der designierte Präsident Donald Trump im Wahlkampf grenzwertige Schlagabtäusche. Auch Fed-Chefin Janet Yellen geriet ins Visier des Donalds. Jetzt könnte es, da Trump tatsächlich auf dem Weg ins Weiße Haus ist, richtig ungemütlich für die Zinshüter werden. Und der Präsident, im Moment hüten sie eigentlich eh nur den Nullzins. Und der Präsident Trump könnte die Fed praktisch im Handumdrehen ihre Unabhängigkeit verlieren. Und manche würden darüber durchaus jubeln. Zumindest kurzfristig. Alles nur Lüge, wie im Netz getäuscht wird. Ein sehr interessanter Beitrag auf ZDF Zoom. Es klingt wie Science Fiction, ist aber Realität. In den sozialen Medien wird kräftig getrickst. Man kann alles kaufen, was Kunden im Netz erfolgreicher erscheinen lässt. Sehr spannender Beitrag und Wie habe ich davon erfahren? Natürlich durch ein Posting auf Facebook. Es gibt ja auch eine Crop FM Gruppe. Jedenfalls danke an Erik für den Hinweis. Alle besprochenen News etc. finden Sie natürlich auf der Startseite von Crop FM und noch vieles mehr, cropfm.at. Und hier geht es gleich weiter mit meinem Gast Manfred Jelinski und die 60er Psychedelic Revolution. Mein Gast Manfred Jelinski ist ja schon das zweite Mal heute auf Crop FM zu Gast. Beim ersten Mal ging es um Remote Viewing, ein Thema, mit dem er sich ja schon lange, lange beschäftigt. Und heute geht es eigentlich um seine Jugend. Hallo Manfred. Manfred, kannst du mich hören? Nein? Das ist schade, gerade eben konnte er mich nämlich noch hören.
Ich wollte ein Glas Wasser.
Ah!
Vergessen.
Naja. Jetzt ist schlecht, weggehen, okay.
Was, ich bin da.
Bist da, passt. Manfred, du bist bereits live on air. Freut mich, dass du hier bist.
Ach so, okay, ja. Live. Ich kneif mich mal. Ja, es tut weh, ich bin live.
Okay, kleine
Schrecksekunde. Hallo Tarek.
Hallo Manfred, kleine Schrecksekunde am Anfang, jetzt sind wir wenigstens alle wach. Du hast die 60er Jahre erlebt, überlebt und kannst dich noch an sie erinnern. Das ist ja gar nicht einmal so häufig anzutreffen.
Das war eine schöne Einführung für so einen alten Sack hier. Das hast du sehr schön gesagt. Naja, gut, alte Säcke waren auch mal jung und ich war 1968 19, 20 Jahre alt. Daraus kann man dann ermessen, wann sozusagen mein Überblick anfängt und auf welcher Höhe ich so war, geistig.
Ja, du warst voll dabei, mittendrin. Du hast gesagt, einmal beim Vorgespräch, du hast so ziemlich alles mitgekriegt, was man in Deutschland überhaupt mitkriegen konnte. Über die Jugendrevolution, die 60er, die Musikrevolution und so weiter. Alles Dinge, über die wir heute noch reden werden. Zuvor möchte ich aber doch einen kurzen Schlenker ins Remote Viewing machen. Du hast mir ja in einem Mail unlängst angekündigt, Donald Trump würde gewinnen. Ich hab's bis zuletzt eigentlich nicht so wirklich geglaubt. Und du hattest recht. Ich kann das hier nicht bestätigen. Remote Viewing funktioniert. Du hast gesagt, er taucht sehr hartnäckig bei allen möglichen Viewings als Sieger auf.
Ja, tut mir leid.
Ja.
Also, aber es ist ja wirklich ein echt toller Schlenker hier vom Psycho zu Psi und dann wieder zurück zu Psycho. Also, ist sehr geschickt gemacht. Man muss bei diesen Voraussagen ja immer im Kopf haben, dass das Wahrscheinlichkeiten sind, die wir viewen. Und deshalb gehen wir ungerne so an die Öffentlichkeit, wenn wir diese Projekte machen. Und diesmal haben wir es dann einfach intern gemacht und das ganze Jahr über 16 sozusagen immer wieder mal mit einer Session dieses Thema begleitet. Wer wird neuer Präsident der USA? Beschreibe. Remote Viewing ist ja immer beschreiben. Und am Anfang haben wir da eine also sehr machtsüchtige Frau, die sehr stark geordnet ist und so weiter, bekommen. Und das änderte sich komischerweise nach Mitte des Jahres. Ich habe jetzt die genauen Sessionsdaten nicht mehr im Kopf. Es waren einige, wo plötzlich dann ein Mann mit einer sehr harten Schale und einem weichen Kern, ja, also auf jeden Fall jemand, der sehr viel industrielle Macht hinter sich hat, sehr viel Geld hat und so weiter, also eindeutig identifizierbar. Dann kam noch mal eine Frau entsprechend, nicht wahr? Also so 60er, also in den 60er Jahren, ja, sozusagen, also älter, nicht wahr? Resolut und so weiter. Und dann kam, ich weiß nicht, also in den letzten 2 Monaten mit Sicherheit nur noch dieser Mann. Und da haben wir gedacht, aha, sehr spannend, dann wollen wir mal schauen. Das ist ja immer so eine Sache, wie sich nach Ereignissen und Konstellationen die Wahrscheinlichkeiten fügen, woraus dann eben eine erlebte Zukunft wird. Nein. Ja, und die wurde es dann, ja.
Also die letzten 2 Monate hartnäckig Trump und so war es dann.
Ja, du kannst jetzt natürlich daraus schließen, was im Hintergrund in den USA ablief. Und ich denke mal, ohne dass wir jetzt da ein neues Projekt drauf machen müssen, ich denke mal, da hat er die Leute mobilisiert, oder sagen wir andersrum, die Leute sind, also haben sich entschlossen, zur Wahl zu gehen, die sonst nicht zur Wahl gehen. Das würde ich mal sagen, ist die Schlussfolgerung daraus.
In unserem ersten Gespräch vor ein paar Monaten, wo es um Remote Viewing ging, da ging es ja um das Sehen der Zukunft. Und du sagst, bis 2030 wird das Ganze eher, es wird nur die Bürokratie zunehmen. Das habe ich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mich erinnere von diesem Gespräch oder so der Kernsatz, den ich furchtbar finde. Das heißt, nichts Aufregendes wird passieren. Jetzt haben wir aber gerade gesehen, dass sich die Voraussagen ja auch ändern können. Habt ihr da auch irgendein Update? Wird es vielleicht doch etwas spannender als ursprünglich angenommen bis 2030?
Also wir haben jetzt keine neuen Sessions gemacht,
auch wie
die Weltsicherheitslage nach der Präsidentschaft. Wir finden es ja auch manchmal spannend, wie sich das dann von sich aus entwickelt. Allerdings, wenn du siehst, wie Trump also zurückgerudert ist von all seinen ganzen Aussagen. Also
von einigen.
Ja.
Also Obamacare und so.
Das ist genau. Alles. Krankenversicherung wird dann doch nicht abgeschafft. Ja. Die Mauer, nicht auch toll. Ist gut, wer jetzt
auf der Mauer wurde ja am
Zaun. Überleiter jetzt nach West-Berlin in den 60er Jahren.
Ja, sehr gut. Schön. Ja.
Ja, aber machen wir jetzt nicht. Wir haben noch mehr Überleitungen, denke ich mal. Also die soll ja auch nur noch an bestimmten neuralgischen Stellen gebaut werden und der Rest Bilja als Zaun und so weiter. Könnten wir ihm gut Nachhilfe geben, Berliner Mauer, das war auch eine ziemlich lange Mauer.
Du hast sicher ein Stück von der Berliner Mauer, oder?
Ja.
Na, schick ihm doch eins.
Nee, so viel haben wir nicht behalten. Wir haben okay. Die haben die Stücke dann so sukzessiv verschenkt.
Verkauft.
Nee, wir haben sie so verschenkt. Ja. Definitiv, ja. ich war damals ziemlich im offiziellen Medienbusiness aktiv, passiv, also so immer hinter der Bühne und mit den Leuten, die irgendwas machten zusammen. Und dann haben wir die Stückchen verschenkt. Ich erinnere mich noch, wir hatten eine ganze Tüte, als wir meine damalige Frau war Korrespondentin für MTV und dann sind wir nach London zu so einer MTV-Party gefahren. Da hatten wir auch ein Tütchen mit lauter kleinen Stücken von der Mauer dabei und die fanden das ganz toll und ich hoffe, die haben die immer noch. So haben wir die Sachen halt verschenkt, immer so im Ausland auch, ja.
Apropos verschenken, jetzt kommt eine schöne Überleitung. Wir haben ja eine Verlosung vor heute, ne?
Ja, cool.
Drei deiner Bücher, deines letzten Buches, wie heißt es schnell? Drogen, Sex und gute Laune, so, es liegt eh vor mir.
Gut, du hast es behalten.
Ja, ich habe es auch größtenteils gelesen, allerdings ganz ist es nicht mehr ausgegangen, ist doch über 300 Seiten. Stick und dann noch mit einem sehr schönen Fototeil. Also du hast da wirklich ein Riesenarchiv offenbar. Also du bist jemand, der alles aufhebt. Also Eintrittskarten und so weiter.
Ja.
Und dann bist du natürlich auch Filmemacher und...
Aber nicht leere Flaschen oder so.
Keine leeren Flaschen, okay. Ich hebe lustigerweise leere Whiskyflaschen auf, wenn er wirklich gut war.
Warum nimmst du nicht nur die Etiketten? Das ist auch ein Sammlerbereich. Whisky-Etiketten.
Ja, vielleicht, aber so viele sind es dann doch nicht, dass jetzt...
Weniger
so,
Platz.
Ja, ich meine ja, so viele sind es. Aber egal, du verlost netterweise drei Exemplare deines Buchs, Drogen, Sex und gute Laune. Und da wirst du relativ schwierig zu beantwortende Fragen stellen und man kann dir dann an deine E-Mail-Adresse die Antworten schicken. Und zwar ist das die E-Mail-Adresse, wie lautete die jetzt nochmal? Das haben wir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Und zwar die von der
info@rv-akademie.de, glaube ich.
Ja. Kommt. Und zwar, wenn man einfach auf der Startseite im Moment noch bei Gastinfo schaut, also ganz unten bei Sendungsgast, dann sieht man da eher einen Link auf E-Mail und da einfach draufklicken und dann sollte der E-Mail-Client aufgehen und dann kann man dir die Antworten auf welche Fragen schicken. Vielleicht gib die Fragen gleich mal am Anfang durch, damit die Leute mal drüber grübeln können. Obwohl, die Hints wirst du wahrscheinlich während der Sendung geben, oder? Du gibst dann schon ein paar Tipps, weil sonst ist es völlig unmöglich rauszufinden.
Aber okay. Also ich denke eindeutig, wir sollten das mindestens sagen, ja. Wir sollten mindestens, also was du Hints nennst, wir sollten im Gespräch dann doch schon genau diese Frage stellen und dann auch die Antwort geben. Allerdings muss man dann eben zuhören.
Ja, okay.
Ja, ja. Welche Fragen habe ich denn eigentlich gestellt? Meine Güte. Also ich weiß bestimmt noch, welche Psycho-Band ich in den 60er Jahren am coolsten fand. Das weiß ich noch.
Also
das
sage ich jetzt
aber nicht.
Die Lieblings-Psycho-Band von Manfred Jelinski. Gib vielleicht ein Beispiel einer Psycho-Band, aber nicht jetzt die deine Lieblingsband war.
Wow. Also Psychedelic-Bands sind relativ schwierig zu klassifizieren. Viele haben sich da... dieses Etikett selber angesteckt oder wurde von der Nachwelt angesteckt, würde ich mal sagen, ich denke schon, dass Pink Floyd schon dazu gehört. Also um so ganz große zu sagen. Ich würde auch sagen, dass die Beatles ab 65 dazugehören. Man muss sich einfach die Gitarren auf Rubber Soul mal anhören, die klingen ganz anders. Aber im Prinzip ist es eigentlich jede Band gewesen damals, die für sich eingefordert hat, dass sie für Drogenabhängige spielt. Nein, also für Leute, die sich
für LSD abhängig.
Ja, für Timothy Leary hat das ganz anders gesehen. Also für Leute, die sich mittels Drogen befreit haben von dem sehr bürgerlichen Alltag der 50er, 60er, also der Nachkriegsjahre im Prinzip.
Wer kann sie denn verdenken?
Ja, ja, und dann da fielen dann also so komische Bands drunter wie Question Mark and the Mysterians oder John's Children. Übrigens habe ich überlegt, John's Children, dachte ich, die nenne ich vielleicht als meine Lieblingsband, aber dann doch für was anderes entschieden. Und dann so, es gibt übrigens zwei Bands, die Nirvana hießen, also die 90er, kennt ja sicherlich jeder, und dann gab es noch eine UK Nirvana Band in den 60er Jahren, die waren auch recht nett. Und tja, was nehmen wir noch als echte Psychedelic Band? Also es gibt übrigens ein Internetradio, was ich sehr bevorzuge, das kann man mit so einem Programm wie Audials zu erreichen. Und das heißt Psychedelicized. Wenn sich das jemand
lässt. Okay,
ja. Genau, ja. Und da kannst du halt 24 Stunden am Tag bekannte, unbekannte Gruppen hören. Das ist, für den, der es aushält oder so, ja. Was würde ich sagen? Tomorrow vielleicht oder.
Ja, okay, also das reicht ja schon.
Es ist schwierig, weil es so unheimlich viel Bands gab und die haben dann auch immer sehr fantastische Namen gehabt. 13th Floor Elevator oder Chocolate Frog Watch Band oder so. Das ist auch ganz hübsch. Und letztlich sind auch so eine Gruppen wie Pretty Things in die Nähe von Psychedelic gerückt. Kinks auch. Es kommt immer auf die Definition an.
Okay, dann das ist also, wer jetzt deine tatsächliche Lieblingsband, Psychedelic Lieblingsband errät, kriegt mal ein Buch. Und dann gibt es noch zwei weitere Fragen, sagt ihr auch gleich.
Ich habe die vergessen.
Du hast die vergessen.
Ja, also nicht die Antworten.
Ja, aber wenn du die Antworten noch hast, dann müsstest du doch die Fragen reden.
Die Antworten? Die Antworten habe ich auf jeden Fall. Dann sag du die Fragen.
Ja, ich habe mir das jetzt auch nicht. Ich dachte, du weißt das. Ich muss jetzt nachschauen in deinem Mail, aber.
Na, ich dachte, das gehört zur Moderation.
Ich dachte, du sagst sie. Egal.
Naja, schön. Ja. Also ich habe hier den, das ist hier auch nicht. Huch, warum denn nicht? Ich dachte, hier wär's. Also natürlich das eine, ich erinnere mich natürlich teilweise jedenfalls. Das eine ist natürlich, welcher Sänger und welche Band finde ich heute noch total cool? Der Sänger singt immer noch, ohne die Gruppe, die er in 60er Jahren hatte. Und das war im Prinzip die Band, wo man sich mit Mädels verständigen konnte, dass die ultra cool ist. Haben also echt Mädels auch gehört, also ganz viel. Also dieser Sänger beziehungsweise seine Band, dann die Psycho-Band, die ich am besten fand. Und dann die dritte Frage ist, so ich mich entsinne. Es ist mit der Erinnerung ja immer so eine Sache. Es gab unterschiedliche Namen für die Trips, die in den 60er Jahren zu haben waren. Mhm. Und ich meine, der erste Trip, den ich geschluckt habe, hieß
Das heißt, dein erster Trip, deine erste Trip-Marke, also deine erste LSD-Marke, die du...
Das
dritte ist wirklich schwierig, glaube ich. Also da muss
nicht ganz so. Also, okay. Nicht ganz so. Wurde von, ist auch ein Songtitel von einem sehr, sehr berühmten, leider nicht mehr am Leben befindlichen Popstar der damaligen Zeit.
Okay, also dein Lieblingssänger. Deine Lieblingspsychedelic, gibt es zum Sänger noch irgendwas dazu zu sagen? Also ein spezifisches Genre, aus dem der Sänger kommt? Ich habe die Antwort nichts gefunden, aber.
Aus dem Genre halt.
Okay, also dein Lieblingssänger.
Wie gesagt, schwer zu trennen. Natürlich kannst du die auch unter Psychedelic einreihen. Damals war, sagen wir mal, die Trennung zwischen reinem Pop, tralala, und einer Musik, die man dann später als progressiv bezeichnete, bevor sich das alles dann aufspaltete in irgendwelchen Heavy, Hardcore, irgendwas, hieß es halt progressive, und da könnte man das auch so einreihen. Aber es war eigentlich im Prinzip davor. Also eigentlich begann die Band, glaube ich, auch 65 oder so. Okay. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die erste Platte von denen gab es auch schon 65.
Nein, ich nagle keine alten Männer fest, keine Angst.
Danke.
okay, also zur Wiederholung. Deine Lieblingsband, dein Lieblingssänger und deine Lieblings-LSD-Marke.
Naja, was man so kriegte, ja. Also der erste, an den ich mich erinnere.
Ich habe mal irgendwo gehört, weiße Berliner sollen damals auch irgendwie die Runde gemacht haben. Stimmt das? Kannst du dich an diese Marke erinnern?
Niemals. Das muss ein Wessi-Ausdruck sein.
Ja, das hat also, mir irgendeiner, ein Grazer mal gesagt, der dann irgendwann, der war schon ein bisschen älter, der hat dann in den 70ern nochmal drei Stück von denen geschluckt und hat sich dann nie mehr ganz davon erholt.
Das hätte ich auch nicht gemacht in den 70ern. Ja. Also ich persönlich habe 72 aufgehört, Trips zu schlucken, weil die immer dubiosere Beimischungen bekamen.
Mhm. Und offenbar war das eine ziemlich dubiose Mischung, die derjenige da leider abgekriegt hat.
Aber drei Stück, mein Lieber.
Also drei Stück. Nicht. Und das waren anscheinend ziemlich, also die galten als ziemlich stark, die weißen Berliner. Was
also,
sich dahinter verbarg.
Was waren das? Waren das Pillen oder waren das Löschblätter?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur an den Begriff weiße Berliner erinnern.
Das hat okay, nämlich gut.
Mit weit aufgerissenen Augen.
Ist offenbar nach meiner Zeit, also als ich dann schon aufgehört habe damit. Also ich habe ja den Untertitel 30 Jahre Jugend und wie man sie überlebt. Und an dieser Stelle ganz klar ein Hinweis darauf, wie man sie überlebt, von all diesen ganzen Sachen nur einen erstmal nehmen.
Ja, genau. Und irgendwann dann auch wieder aufhören damit.
Ja, es ist genauso wie mit Alkohol. Erstmal eine Flasche Wodka austrinken.
Ja, genau. Eine Flasche Wodka reicht auf jeden Fall. Ja.
Eben. Und ja, all die anderen Leute, die das eben zu weit getrieben haben, die können von dieser Zeit nicht mehr erzählen.
Nee.
Das ist sehr schade. Ja.
Da gibt es ja auch dann einige, die auch in deinem Buch genannt werden, die halt nicht mehr unter uns weilen.
Genau, ja.
Und auch
die haben die Sachen genommen, die zu gut waren.
Du bist ein 68er, ne? So wie man das so plakativ sagt. Aber was ist das eigentlich?
Ja, danke für dieses Stichwort. Also da kämpfe ich ja dagegen, dass, sagen wir mal, hier ein ganzes Jahrzehnt auf ein einziges Stichwort reduziert wird. Und das wird ja von den Nachgeborenen, die also die Geschichte dann sozusagen schreiben, wird das ja leider getan. Und dann sind halt die 60er, sind halt die 68er. Und das impliziert, dass die Jugend in dieser Zeit politisch war. Und das stimmt zum Beispiel schon mal gar nicht. Das konnten sich Gemeinden auch gar nicht leisten, weil sie zu 90% derartig unter der Knute ihrer Eltern sich befanden und die 60er Jahre eigentlich im Prinzip genau das Jahrzehnt sind, wo die Jugendlichen sich daraus befreit haben. Und man muss halt auch immer im Kopf haben, dass man mit 21 erst volljährig wurde. Das ist ein Unding heute, wenn man sich das überlegt, könnte man heute nicht mehr durchhalten. Aber damals war es halt so. Und wenn du dir vor dem 21. Geburtstag eine eigene Wohnung nehmen wolltest, mussten deine Eltern dafür bürgen, was sie nicht unbedingt getan haben. Und deshalb war damals halt Hotel Mama rein aus juristischen Gründen genauso angesagt wie heute, wenn du so willst, ja.
Heute aber nicht aus juristischen, sondern aus pekuniären.
Ja, aber naja, was willst du? Das damals ja genauso. Also wenn du studiert hast, dann hattest du kein Einkommen im Prinzip, außer du bist halt arbeiten gegangen, was ich auch getan habe, aber dann konntest du halt wieder nicht zur Uni gehen. Und die ganzen, da will ich jetzt so nicht als Beweis reden, durchmachten Nächte oder sowas, haben einen natürlich auch von allem möglichen abgehalten. Also jedenfalls, du musstest bis 21 darum kämpfen, sagen wir mal, bis nach 10 ausgehen zu können. So knallhart gesagt. Also jedenfalls galt das für Mädchen ziemlich. Mhm.
Aber es hat sich, also 68er für dich eine völlig unzulässige Reduzierung auf ein Jahr, auf ein Bild, das man sich eigentlich erst in den 70ern und 80ern dann von den 60ern gemacht hat und eigentlich erst posthum entstanden ist, dass ihr in den 60ern eigentlich überhaupt nie so gesehen hättet.
Habe ja, das richtig? Die Punks der 80er würden sagen, Reduzierung, Gruß, okay. Also dann braucht man nicht mehr so viel, ja, braucht man nicht mehr so viel im Kopf zu haben. Man hat so eine Hausnummer und weiß, aha, das war so und so. Die 60er waren sehr, sehr unterschiedlich in dem, was, sagen wir mal, über die Jahre hinweg, in jedem einzelnen Jahr sozusagen schon passierte. Und als das Jahrzehnt, wo der totale Umbruch stattfand, also nicht nur in der Kultur, also in der Musik, die gespielt wurde, in der Art und Weise, wie Jugendliche weggingen, wie sie mit Sex umgingen, also auf breiter Front wurden hier die ganzen Änderungen vorgenommen und über die Jahre hinweg, also Jahr für Jahr, sozusagen Salamischeibchen mäßig, wurde immer eine Scheibe mehr abgeschnitten von Sachen, die man machen konnte. Ja, Anfang der 60er Jahre konnte man eigentlich nicht mit einem Mädchen oder Mädchen mit einem Jungen, so mal auch, also Jungen mit Jungen und Mädchen mit Mädchen schon mal gar nicht, in der Öffentlichkeit Hand in Hand gehen und sich küssen. Das ging einfach gar nicht, wobei man sich natürlich dann überlegt, wie haben es die Eltern gemacht? Also wie haben die sich kennengelernt? Ich bin ja 1948, also wer vielleicht historisch beschlagen ist, weiß, von Mitte 48 bis Mitte 49 war West-Berlin, in dem ich ja aufgewachsen bin, durch eine russische Blockade abgeriegelt und wurde ganz vollmundig, aber auch ganz real von den Alliierten, im Vordergrund wieder die Amerikaner, aus der Luft versorgt.
Die Luftbrücke. Und,
ja, die sogenannte Luftbrücke, genau. Und in dieser Zeit bin ich halt zur Welt gekommen. Keine Ahnung, was sich meine Eltern dabei gedacht haben, weil also das Sandwich damals war halt Brotmarke, Fleischmarke, Brotmarke, nicht? Das und man hatte halt als Währung zum Beispiel Zigaretten. Also nicht weil man sie rauchte, sondern weil man sie besser vertauschen konnte als irgendeine Reichsmark oder sowas. Ja, und deshalb kam ja auch dann die Währungsreform. Ja, mein Vater ist Potsdamer Platz auch Währung tauschen gegangen und also Währung, also Zigaretten gegen Dollar und Dollar gegen Essen und so weiter. Mhm. Es war eine total harte Zeit und da ein Kind zu haben, ja, okay. Also weiß nicht, wie die sich rüber gerettet haben. Und dann mussten die in 15 Jahren ja erstmal dieses ganze Kriegstrauma verdauen. Also mein Vater war auch Stalingrad, wurde dann verwundet, kam dann nach Hause, ist dann glücklicherweise in amerikanische Gefangenschaft gefallen, sodass er dann relativ früh wieder rauskam. Und dann diese ganzen Erlebnisse, die er hatte, von denen er nur manchmal so erzählte. Also ich verstehe das schon, dass die ganze Zeit der 60er, also der 50er Jahre bis Anfang in die 60er Jahre hinein von dieser Generation her sehr restriktiv gehandhabt wurde. Bloß das entsprach nun nicht mehr der Zeit. Also aus USA kamen da völlig andere Signale rüber und die Jugend hat sehr wohl diese Signale verstanden, beziehungsweise also natürlich auch von der Insel, also von Großbritannien her. Und das stieß natürlich aufeinander. Ich habe hier gerade ein ganz kleines Problem. Unser Kater sucht hier gerade Anschluss und stopft hier über den Schreibtisch. Mhm. Ja, also falls wir hier, jetzt er wieder runter, war ihm wohl zu langweilig, sehr gut. Ja, also, also ich verstehe die schon, dass sie wenigstens also so das Gerüst bewahren wollten, nachdem alles zusammengebrochen war und die Jugend natürlich dieses Gerüst aufbrechen wollte. Und das begann im Prinzip Anfang der 60er Jahre. Manche behaupten ja, es wäre also in den 50er, End 50er Jahren schon durch Rock'n'Roll, aber ein Aufbruch von irgendeiner Kultur muss man ja auch im Rahmen einer breiten Wirkung sehen. Das heißt also, Rock'n'Roll gab es zwar auch so in Deutschland, so Tanzclubs, aber die hatten halt nicht so wahnsinnig viele Mitglieder. Und das waren dann auch mehr, die waren auch mehr darauf ausgelegt, dann so artistische Darbietungen abzuliefern, damit man diese Urwaldmusik akzeptierte. Sozusagen. Und der wirkliche Umschwung kam eigentlich wirklich erst durch die sich weiterentwickelnde Skiffle-Musik Anfang der 60er, die man dann also Beatmusik nannte und wo dann die Beatles zum Beispiel eine der ersten Bands waren, die sich da ziemlich exponiert haben.
Die, jetzt nochmal, ich verwende jetzt einfach den Begriff die 68er. Wir wissen beide, was damit gemeint ist oder auch nicht gemeint ist, aber diese trotzdem, nennen wir es jetzt irgendwo Bewegung. War das eine linke Bewegung? War das eine, diese Jugendkultur, war die links? Sah sich die selbst als links? Oder war das, du hast vorher gesagt, sie waren unpolitisch? Oder war das eben völlig außen vor?
Naja, natürlich die Leute, die das vertraten, sahen sich schon links. Die hatten dann auch viele, viele Bücher gelesen. Man musste dann schon Karl Marx gelesen haben und Engels und so weiter. Und durch die, sagen wir mal, Nähe der DDR, die praktisch Teil der Sowjetunion waren, also nicht nominell, aber faktisch. Und die Gesellschaftsordnung, die dort installiert wurde, nannte sich halt kommunistisch. Und dort waren dann auch natürlich all diese Werke gut im Umlauf, obwohl dann die Gesellschaftsform später damit nicht mehr so sehr harmonierte. Am Anfang waren viele DDR-Bürger davon überzeugt, dass das auch wirklich richtig ist. Und man muss es wirklich zu dieser Zeit damals beurteilen. diese Weltordnung konnte halt schon links und rechts sein. Und wenn man sich also von den den früheren Strukturen absondern wollte, also das Dritte Reich namentlich, dann konnte man eben auf die komplett andere Seite wechseln. Und man hatte dann auch eben einen Staat direkt in der Nähe und man konnte die Bücher lesen und man hatte in der verkarsteten Gesellschaft der 60er Jahre auch einen guten Gegner. Und deshalb konnte man sich sozusagen daran reiben. Und das ist ja das, was so Jugendliche gerne tun. Und ich bin der festen Überzeugung,
Der Gegner war das alte rechte Weltbild, oder?
Naja, überhaupt. Also überhaupt die Elterngeneration, die kam ja aus dem Dritten Reich und die haben in ihrer Jugend, also wenn sie dann so Kinder gekriegt haben, dann waren sie in ihrer Jugend beeinflusst durch alle Dogmen des Dritten Reiches. Und das geht nicht spurlos an den Leuten vorbei. Das dringt ein, das ist ja heute noch, das dringt ein bis in jede einzelne Beurteilung von einer Alltagssituation. Ja, das muss man einfach mal im Kopf haben. Und damit hast du beständig eine rechte Welt um dich herum, die entnazifiziert war. Aber herrje, also mangels Fachleuten haben sie natürlich aus dem Dritten Reich in allen möglichen Stellen alte Nazis reingenommen. Die bildeten auch ein Netzwerk, wenn man so will, Seilschaften, wie man es später nannte. Und das ist ganz klar. Das war eine Front auch gegen alles, was man neu machen wollte. Da war es also keine Kunst.
Das war
also
der Gegner, diese
ja, ewig es war ganz ja. Genau, das war der Gegner und die Leute, die das wirklich wirklich politisch sahen, die also Bücher im Original gelesen hatten und so weiter, also nicht nur irgendwelche Vorträge irgendwo mal gehört hatten, die waren verschwindend wenig. Aber man konnte natürlich durch diese Gegenüberstellung konnte man natürlich eine Menge Leute gewinnen und also wie natürlich heute auch haben viele dieser Gefolgsleute von der tatsächlichen Weltanschauung des Kommunismus damals relativ wenig tatsächlich inhaliert gehabt. Ja, sie haben es halt gemacht, weil es eine Antiposition zu der Position war, die sie auf keinen Fall eben mit weitertragen wollten. Und damals war auch, muss man sagen, im Gegensatz zu späteren Generationen, genau dieses Jugendsyndrom vorhanden, dass sich Jugendliche von den Eltern prinzipiell schon mal absetzen wollten. Also hinaus in die weite Welt sozusagen ziehen, sich zu beweisen. Und damit hatten sie dann die Eltern, die das alles bewahren wollten, endlich wieder was aufbauen wollten, noch in verstärktem Maße gegen sich als heute, wo es alle eigentlich recht gemütlich haben.
Hotel Mama. Ich habe leider jetzt eben auch Ostberlin erwähnt. Das ist ja heute auch ein bisschen so die Gegendarstellung, also die Darstellung aus der westlichen Sicht von der Sendung, die ich mit Andreas Pegler vor schon einiger Zeit jetzt vorigen Jahr über die DDR gemacht habe, der ja in Ostberlin groß wurde, ungefähr in deinem Alter ist. Also das ist vielleicht recht interessant für Leute, die sich das als Gegenüberstellung anhören wollen. Mhm. Und wir haben damals auch eine 13-teilige Serie gemacht, DDR-Popkultur, wo wir also ganz viele alte Bands, oder er hat ganz viele alte Bands ausgegraben, er war DJ. Und das war schon auch sehr interessant, wie sich das dort verändert hat. Nur, ich habe letztens zu viel mit ihm gesprochen, auch über diese Sendung, und er hat halt gemeint, da gab es halt kein LSD, sondern nur Unmengen von Alkohol. Ne?
Ja.
Und das hat aber auch irgendwie, das hat auch den Unterschied ausgemacht, wenn man es jetzt auf irgendwas runterbrechen möchte, dann, beziehungsweise das ist jetzt die Frage, ist, war das Entscheidende des Ganzen, also welche Rolle spielten psychedelische Drogen, deiner Meinung nach? Dass sich das dann im Westen auf diese Art entwickelt hat?
Also natürlich als ein Baustein davon, aber eben auch nicht der einzige. Also wir haben eben über Weltanschauungen gesprochen, also Kommunismus, Kapitalismus, diese kommunistische Weltsicht, ob du die wirklich vertreten hast oder nicht, war egal. Aber du hattest damit einen Kontrapunkt. Und das hat auch wunderbar die ältere Generation als Feindbild aufgenommen. Und so wurde es ja auch von den Amerikanern und den anderen Alliierten vorgebetet, die Kommunisten sind die Bösen. Und dann war man halt gerne, also wie nachher in den 80er Jahren als Punk, war man halt gerne einfach nur der Auseinandersetzung willen der Böse. Und der zweite
Punk. Keine Ahnung, also ob das jetzt wirklich der einzige Grund ist, das möchte ich ja mal dahingestellt lassen.
Okay. Also ich kann halt auch immer nur von mir urteilen, aber ich habe viele Sachen einfach gemacht, weil ich es anders machen wollte. Und natürlich lockte sozusagen das Unbekannte. Und alles andere als eben diese Struktur, die noch aus dem Krieg herüberkam, war eben neu. Und dann konntest du ganz viel machen. Und das Zweite war natürlich, welche Droge man nahm. Und die Kriegsgeneration hat halt von Alters her Alkohol genommen. Ganz klar. Und das war die Droge, wenn du Kriegsromane oder wenn du Lanzer und was weiß ich alles, so eine Sachen liest, dann weißt du, die haben da auch beständig unter Drogen gestanden, nur war das der Alkohol. Und der Alkohol war derartig verbreitet, dass man in 15 Jahren, also beständig, wenn irgendein Besuch kam, Alkohol trank. Heute unvorstellbar. Die Kinder wuchsen damit auf. Man konnte als Knirps zum Kiosk gehen oder irgendwo hin und konnte halt eine Flasche Alkohol kaufen. Whisky oder Wodka oder meistens also was Billigeres, klare Korn oder so. Und da hat keiner danach gefragt, darfst du das denn schon oder so. Sondern dann brauchte man einfach sagen, ist für Papa oder Mama oder so. Und dann war alles in Ordnung. Und das war im Prinzip ja auch eine Verhaltensweise der älteren Generation. Und sobald eine Alternative kam, das weiß ich auch noch aus der Zeit, wo ich damit begann, dann, weil man auf der Suche nach irgendetwas Neuem war, nach neuen Gesellschaftsordnungen, nach neuen Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren, also nach Möglichkeiten, den Geist für irgendetwas anderes zu öffnen, dann hat man halt mitgekriegt, oha, da gibt's ja noch was anderes, ist verboten, na gut, das ist jetzt auch egal.
LSD das her? War doch, also
das, halt, Moment. Ja, LSD kam später.
Ja. 67 also, kam dann LSD. Ne?
Ja, was vorher kam, war eben Marihuana, Haschisch und so weiter. Und das ist ja eine relativ alte Droge und da hörte man. Ja, na klar. Und LSD als Designerdroge kam ja, also ich glaube 62 oder sowas, wurde es im Schweizer Sandoz. Sandoz hieß übrigens auch ein Trip. Aber das war nicht der, den ich meinte. Mhm. Und die anderen Trips hießen, soweit ich mich erinnere, hießen die Yellow Sunshine dann später. Und was ich als erste genommen habe, glaube ich, war Purple Haze.
Das Yellow Sunshine, ich dachte Orange Sunshine.
Das kam nach Berlin nicht durch. Bei uns ist es ja
Sunshine. Aber das gab's auch, oder? Orange Sunshine.
Kann sein. Habe ich nicht genommen.
Okay.
Es gab noch ein paar andere Sachen. Die waren also teilweise halt Löschblätter, waren also teilweise Pillen, die entweder also irgendwelche Kalktabletten oder sowas waren, wo dann was raufgeträufelt war, oder aber tatsächlich vorgefertigte Pillen, und die Purple Haze, die hießen so, weil die so eine purple-farbene, also so tiefrote kleine Pillen waren, meine ich. Dass das die ersten waren. Yellow Sunshine kam meiner Meinung nach später. Und die ersten Löschblatt-Trips, die so verkauft wurden, hatten, glaube ich, gar keinen Namen, außer nimmst einen Trip hier.
Und wer jetzt gut aufgepasst hat, kann ein Buch gewinnen. Und wenn genau. man dein Buch aufschlägt, dann, das finde ich sehr nett gemacht, dann findet man da auf der Seite 2, 3 ein kleines Säckchen mit der Beschriftung Gute Laune, und drin sind Konfettis oder sind das Löschblätter? Ich habe es nicht aufgemacht noch.
Du kannst ja mal beträufeln. Oder kannst ja mal einnehmen. Aber ich würde das nicht ran. Ich weiß nicht, was für eine Farbe da drauf ist. Also Blätter hatten keine Farbe. Ja.
Es sind Konfetti.
Es ist tatsächlich Konfetti und symbolisiert eben, dass wir damals tatsächlich nicht so hochgradig tiefsinnig das Ganze betrachtet haben, sondern mit der Unvoreingenommenheit der Jugend. Und deshalb haben auch manche, sagen wir mal, zu viel eingeworfen. Ja, aber zurück zu den Drogen. Also Alkohol kriegtest du halt immer und Alkohol war auch ein probates Mittel, um, sagen wir mal, gesellschaftliche Unsicherheiten so zu überwinden.
Ist es auch heute noch, ne?
Ja, klar. Aber damals wurde das, also gut, heute wird es vielleicht anders inszeniert. Damals wurde es inszeniert, damit man die gelernten Strukturen vergessen hat. Also die Eltern haben dann immer gesagt, sitz gerade oder sowas, der Rock muss die Knie bedecken und also vor der Ehe küsst man nicht oder so ähnlich. Ja. Und wenn man dann Alkohol getrunken hat, dann konnte man sich so eine gewisse Lockerheit rantrinken und merkte dann auch, dass die anderen auch bereit waren, so die alten Vorgaben fallen zu lassen, ja, bis nachher, also inklusive der Hüllen und so weiter. Und das war der Hüllen.
Also Hüllen. Der Hüllen,
okay. Ja, in Höhlen, ja, also man suchte nachher Höhlen auf, Rauschgifthöhlen, ja. Sogenannte.
Partyhöhlen.
Ja, genau. Das war auch übrigens eine Neuerung, also wenn man dieses Jahrzehnt so auf dieser Ebene mal durchleuchtet, dann muss man sagen, dass es mehrere Konfrontationspunkte gab, beziehungsweise also Techniken, Verfahrensweisen, Mittel und so, mit denen man sich als Antipode zur älteren Generation fühlen konnte. Also neben den Drogen, die dann mehr und mehr den Alkohol ersetzt haben. Zuerst also Marihuana, das war, also Haschisch war relativ einfach zu bekommen, auch schon an meiner Schule, so 66, 67, erste Dealer. Und dann später halt Trip hast du überall quasi bekommen, also im Vorfeld bestimmter Lokalitäten, ganz klar, also draußen auf der Straße, dann standen da immer Leute rum und die murmelten dann immer Shit, Trips, Verzirbungs, wozu man wissen muss, dass also damals der Eintritt immer sehr gering war, um die Leute reinzulocken, aber der Verzehrbong dazu natürlich relativ teuer.
Was ist der Verzehrbong?
Du kauftest eine Eintrittskarte und für die Eintrittskarte bekamst du ein Getränk.
Ah, okay.
Und das war ein Verzehrbong. Und dann war halt der Eintritt 10 Pfennig und das Getränk war halt 2,50 Mark. Und das war horrend für damalige Verhältnisse.
Ja, da konnte man sich dann mehrere Verzehrbons holen und dann...
Naja, nee, dann, also das zweite Getränk hast du halt so bezahlt.
Ach so.
Aber du hast quasi Werbemaßnahme einfach, dann haben die im Closed Eye oder so damit geworben, bei uns kostet der Eintritt 10 Pfennig. Und dann kamst du hin und dann sagst, ja, aber du musst einen Verzehrbon kaufen. Okay, was kostet der? 2,50. Okay, bitte 2,60. Ach so, okay, gut. Ja, dann hat man sich halt den ganzen Abend an einem Orangensaft oder sowas festgehalten.
Man braucht ja auch nicht viel mehr, weil man war ja auf Trip.
Richtig, wobei du kriegst dabei auch, also so wie wenn ich hier spreche, einen trockenen Mund, weil du unter Umständen, also wenn die Musik nicht so laut ist, wenn du rausgehst, so durch die Stadt schwärmst, dann kriegst du halt auch einen trockenen Mund von dem ganzen Gequatsche.
Ja. Stimmt dir mehr, dass wenn der Trip unangenehm wird, dass Orangensaft bzw. das darin enthaltene Vitamin C hilft?
Haben wir so nicht probiert. Man kann aber sagen, dass wir beständig zu dieser Zeit Orangensaft getrunken haben und nicht Bier. Also wenn du irgendwann, also 80er Jahre, hast du halt, bist halt in irgendeine Szene-Kneipe gegangen, hast gesagt, gib mal einen Becks. Und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ja. Aber früher hast du halt gesagt, gib mal eine Flo. Was heißt Flo? Florida Boy Orangensaft.
Okay.
Ja. Ja, und wir haben dann halt Orangensaft getrunken und ich kann nicht sagen, dass wir davon vom Trip runtergekommen wären, aber wenn irgendetwas schief ging, dann gab es quasi eher physiologisch-psychologische Maßnahmen. Also ich erinnere mich, einmal hat einer wirklich einen physiologischen Horrortrip gehabt und mit dem sind wir einfach stundenlang gelaufen, durch die Stadt gelaufen, um Block gelaufen, rumgelaufen, damit also er erstens abgelenkt wurde und zweitens damit sein Körper auf Touren kam und die Sachen dann abbauen konnte.
Ja, ja, du beschreibst das in deinem Buch.
Also. Ja, es ist, aber weißt du, wenn du so jemanden hast, der plötzlich richtig Probleme bekommt, da du ja ziemlich sensibilisiert bist, wenn du selber auf Droge bist, dann kriegst du richtig Angst.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und versuchst du alles, ne?
Aber LSD war damals, also 66, 67 noch legal, oder?
Nein, das gab's gar nicht. Also meines Wissens gab's das in Berlin so nicht auf dem Markt. Das kam erst später. Also ja, ich glaube 67, 68, so kam es erst eigentlich auf den Markt.
LSD.
Ja. Also ich weiß es, dass es früher gab, aber die Verbreitung, also dass man es dann wirklich überall kaufen konnte. Also ich hab's, also sicher weiß ich's, also die beschriebenen Leute, also Dealer, die da so rumstanden, öffentlich rumstanden, das weiß ich, das war 68 der Fall.
Und das war auch, als du den
67 war es sehr unter der Hand. 67 war es noch sehr unter der Hand. Also ich habe.
Und den Purple Haze hast du wann geschluckt?
Ich würde sagen 68 oder Anfang 69. Ah. Und hab dann 3 Jahre lang oder 4 Jahre, ne, 4 Jahre eigentlich im Prinzip, waren wir fast jedes Wochenende auf Trip, wenn nicht irgendein anderes Ereignis war. Ja, ja, klar.
Puh, anstrengend, oder?
Danach, wenn du runterkommst, ist es anstrengend. Also du bist dann halt, naja, du, die haben dann natürlich auch noch so ein paar Wachmacher mit reingemischt. Ich sag dir, also dieses Reinmischen wurde dann das Problem, was dann alles dazu gemacht wurde. Die haben dann Kreislaufmittel reingemischt, die nicht jeder vertragen hat. Ja. Ja,
da gibt's eben diese Episode, wo ihr mit dem Kollegen dann.
Ja, aber es gibt halt andere Erlebnisse, dass die Leute dann auch zu sehr drauf waren und man sie deshalb runterholen musste und war also das sozusagen ein, oh, warum ist denn das hier so laut? Ja, das kann ich jetzt nicht machen, siehst du. Aber hat noch keiner sich gemeldet? Ich muss mal gucken, ob schon einer.
Ja, sag nochmal die E-Mail-Adresse. Also man muss dir ein Mail schicken an die Adresse info@rv-akademie.de
oder com, geht glaube ich auch.
Okay, ja. Und am einfachsten einfach jetzt auf die Startseite gehen, beziehungsweise dann im Archiv, falls es jemand nachhört und noch probieren möchte.
Ja. Haben aber nur schon deutlich gesagt, das Erste. Das müsste eigentlich. Haben wir überhaupt Zuhörer?
Ja, wir haben schon ein paar Zuhörer, aber ja, keine Ahnung, vielleicht. Die hören vielleicht zu und mailen dann später.
Ach. Vielleicht wollen sie das Buch nicht. Naja, also ist ja egal. Jedenfalls, wer es bei Amazon kauft, nicht vergessen, eine gute Bewertung zu schreiben. Das wäre schön.
Naja, wenn man es gut findet, sonst auch schlechte.
Das ist doch egal heutzutage, oder?
Ich finde, es ist also, Betrug. Ich bin da ganz, wieder ganz komisch, aber ich finde eigentlich fehlt es nicht okay.
Aber hey, die ganze Welt ist Betrug. Ja, Schau mal. Schau mal, wir wissen aus der höheren Literatur, dass Donald der Loser ist, der nichts auf die Reihe kriegt und dass der einen Geldspeicher hat, der heißt anders. Ne? Und in der realen Welt ist es, der einen Geldspeicher hat, heißt Donald und kriegt nichts auf die Reihe. Siehst du, so ist es in Literatur und in der Realwelt.
Ja, ja.
Nur mal so.
Und die also, ersten drei, die da dann einfach eine der richtigen Antworten schicken, jeweils in der Kategorie, die kriegen dann von dir das Buch und man sollte dann auch die Adresse mitschicken, ne? Natürlich.
Ja, das wäre hilfreich. Das müssen wir zurückmailen oder
ja,
so.
Ja.
Gut. Wir waren noch bei den, ich erinnere mich, bei den Möglichkeiten, also sich als Gegenkultur zu definieren, also sich mit den Eltern auseinanderzusetzen. Und das ist ganz klar, also über die Trinkgelegenheit, über die Musik, die dann kam, und natürlich also auch eben über die sexuelle Exposition, ja, dass man eben dann tatsächlich anfing, sich nicht darum zu scheren, Hand in Hand zu gehen, sich in U-Bahnhöfen oder an Bushaltestellen wild abzuknutschen. Und was dann aber auch die bürgerlichen Leute, das ist so ein schöner Begriff, der dann aufkam, also die Elterngeneration nannten wir dann die bürgerlichen, also Festgefahrenen, sehr darüber errichtet haben. Und das war dann auch teilweise eben, sagen wir mal, so die dritte Säule der Herausforderung.
Das war auch Ansporn. Ne? Und das ist nämlich interessant.
Also hat auch Spaß gemacht.
Das glaube ich. Ja. Es ist nicht einmal 50 Jahre her, dass eigentlich Berlin und Gesamtwesteuropa so war wie Teheran oder Riad.
Ja, kann man sagen, ja.
Also wenn wir jetzt da groß
drüber reden. Also nicht verschleiert, ja, also gut. Wenn man von Verschleierung absieht, ja.
Wenn man von der Verschleierung absieht. Aber was jetzt Kopftücher, meine Großmutter hat Kopftuch getragen, also meine österreichische.
Ah, ist dann noch eine Möglichkeit der Auseinandersetzung. Natürlich trug man als Jugendlicher in den 60er Jahren keine Kopfbedeckung mehr. Ja. Also ich weiß noch, meine Mutter hat mir zur Konfirmation einen Hut gekauft. Das ging gar nicht, das war so mega uncool. Ja.
Heute den ist er wieder cool eigentlich. Ne? Das
ist wieder weiß, cool, ja, cool. Das Pendel
schwingt hin und her. Ne? Ja, vielleicht wird es dann auch wieder cool, sich Keusch in der Öffentlichkeit zu geben.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja, also
das ist schon so. Ja, okay. Es gibt schon eine Bewegung, nicht vor der Ehe. So. Mhm. Und okay, das haben wir damals halt anders gesehen, weil wir haben gedacht, naja, also wenn du nicht weißt, was du da hast, das kann nur schiefgehen.
Naja,
die Katze. Also für beide Seiten.
Die Katze im Sack kaufen, plakativ gesagt. Jemand hat, Stichwort jetzt, LSD natürlich den Herrn Timothy Leary genannt im Chat. War euch der damals schon ein Begriff? War der irgendwie wichtig für euch? War das irgendwie eine Leitfigur, Timothy Leary? Ich finde das auch sehr interessant,
ja? Ja, klar. Ja. Also,
Ab wann ist der?
Ich weiß gar nicht mal,
wann der angekommen?
Kann ich dir sagen, weil ich habe das Buch hier, ich habe mir gerade hingelegt und Politik der Ekstase ist 68 in Deutschland, 68 hat er geschrieben, ist es drüben rausgekommen und in Deutschland ist es 70 rausgekommen und ich hatte es auch ziemlich bald, wie ich überhaupt jede wichtige politische Literatur hatte. Also ich habe auch bei den Marxisten, Leninisten reingeguckt, aber die waren so öde, die kamen immer in eine Vorlesung und haben immer so eine Sprüche gemacht, die man auf keinen Fall unterschreiben konnte.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass also die Arbeiter und Werktätigen aufstehen müssten und die Revolution durchführen müssten. Aber die Arbeiter, die ich sozusagen im Bauwagen kennengelernt habe als arbeitender Student, also man muss ja Jobs machen, um über die Runden zu kommen und auch sich die Trips zu kaufen, ja klar. Also wenn ich im Bauwagen beim Frühstück da mit den Leuten zusammensaß, die sozusagen als Arbeiter, Werktätige und sonst wie was bezeichnet wurden, die hatten damit überhaupt nicht im Sinn. Also die wollten ein Auto kaufen, die wollten eine Waschmaschine, einen Zweitfernseher und sowas alles, ja. Und die hatten mit Marxismus, Leninismus und mit ausgebeutet sein, das haben sie überhaupt nicht verstanden, wie man sagen könnte, ausgebeutet. Stattdessen haben sie mich beschimpft, weil ich halt die Haare lang trug und haben mir unterstellt, dass ich mich nicht waschen würde und so eine Sache. Das ist übrigens die vierte Säule, also das Äußerliche, sich also zu distanzieren von dem, sagen wir mal, Militär-Kahlschlag auf dem Kopf, den man aus Hitlerzeit kannte, weil da ja der Stahlhelm besser raufpasste, was heute übrigens wiedergekommen ist. Also heute guckst du Fußballspiel, ja, da sind ja halt die Leute, die am modischsten sozusagen sind, war ja in den 70er Jahren dann auch, mit langen Haaren. Heute hast du halt die Leute, die dann diesen Undercut haben, und da passt ja auch gut ein Stahlhelm drauf eigentlich. Also das ist jetzt sozusagen die Assoziation
den
meiner Generation.
Den hatte ich
Generation.
Aber auch lange, diesen Kurzhaarschnitt. Ich bin ja ein spätberufener Langhaariger, hauptsächlich deshalb, weil meine Haare radialsymmetrisch wegstehen, zumindest ziemlich lang, wenn man sie lang wachsen lässt, und das war eine ziemliche Hürde, da drüber zu kommen.
Auch cool.
Ja, es hatte ja was, aber es ist dann doch wieder ein bisschen... Ja.
Hast du irgendwie so einen Afro-Touch? Ja,
das ist so. Na, jetzt bin ich sie immer hinten zusammen, aber wenn ich sie ein bisschen abschneiden würde, dann hätte ich einen ziemlichen Afro-Touch. Ja. Also ja, wenn ich sie so halblang habe, die stehen, wie gesagt, radialsymmetrisch weg.
Also so Jimi Hendrix-mäßig.
So in der Richtung, ja, durchaus. Ja, ich kann leider nicht so gut Gitarre spielen, nicht einmal annähernd so gut.
Okay, ist jetzt auch nicht die Zeit für diese Frisur, das ist schon richtig, ja.
Nein,
also ich wollte nur sagen, das ist also für mich jetzt sozusagen die Gegenüberstellung, also da holt einen eben die Welt wieder ein. Die Elterngeneration sah so aus, wie jetzt die jungen Leute aussehen.
Was kostet denn ein Trip? Anno 1970, als das Buch von Timothy Leary auf Deutsch rauskam?
Naja, da kostete alles ein Zehner oder ein Fünfer. Also
okay.
Ein Piece, die Haschisch-Portionen oder Tütchen Marihuana, die waren sozusagen in Fünfer und Zehner Mark. Portionen eingeteilt oder abgeschnitten. Das war schon vorab, weil du kannst ja nicht mit so einem Leib, also was so ein Kilo, also ein Key, wie wir sagten, also wenn mit einem Key-Shit unterwegs war, das konntest du ja nicht dann auf der Straße bei einem Kunden irgendwie abwiegen, zerschneiden und so weiter. Die ging ja gar nicht.
Also nicht mal in den 60ern ging das.
Naja, das ist eigentlich unpraktikabel. Mhm. Und dann hast du halt, wir haben ja auch gedealt, und haben wir dann auf dem Frühstücksbrett, also wo man sich die Brote schmierte, dann haben wir da die Keys so zerhackt und in 5 D-Mark oder in 10 D-Mark Stückchen, dann zu Hause hast du halt die Ruhe und konntest abwiegen und so weiter, zerhackt, und die Trips kosteten dann halt auch einen Zehner. Und später 12 Mark, das
ist ja, die Inflation. Aber,
ja, ist die Inflation, wollte ich gerade sagen, genau. Und dann wusstest du halt ganz genau, also Wochenende, was machst du da? Also, und dann hat man die Woche gespart, und dann brauchte man fürs Wochenende so 20 Mark, 10 Mark für den Trip, dann irgendwie noch so 3, 4, 5 Mark, jedenfalls irgendwie für irgendwelche Getränke oder sowas, ein Marmorkuchen aus dem Automaten oder so in der Nacht. Und dann kommt drauf an, also was wie 4, 5 Mark für eine Kinovorstellung vielleicht, wenn man also Lust hatte. So, das war dann das Wochenende.
Ja.
Ja, ne? Damals kosteten Getränke, also zum Beispiel trank man ja auch Tee, Floh und so weiter, kostet halt eine Mark. Ja, nur in manchen Läden eben, dann eben, also da hat man halt nicht viel getrunken, so wie im Park und so. Dann kostete halt 2 Mark, dann hat man halt nicht so viel davon getrunken. Okay.
Das Ganze ging also los so 62, da schwappte die Beatmusik nach Deutschland über. Das Kernjahr war doch 68, das kann man schon sagen, oder? Wo es so richtig aufkochte, also auch mit der Studentenbewegung und so, also auch in Frankreich war das ja sehr stark, ne? Und
Jein. Also ich würde sagen, also so als Marken, so 61, 62 als Aufkommen, also wo man merkte, da passiert was. 65 das Jahr, wo es sich wirklich drehte, also wo plötzlich die Musik anders wurde. Also die Beatmusik wurde wirklich in 65 so zur Psychedelic-Musik. Die Gitarren klangen anders, die Arrangements waren anders. Es wurden plötzlich Bühnenshows gemacht, und die Verbreitung von Drogen, die war, sagen wir mal, 68 so. Ja, so da war es passiert, dass, sagen wir mal, dass das Ruder nicht mehr rumzureißen war von irgendwelchen öffentlichen Institutionen.
Und 72 war es vorbei mit dem Aufkommen von Disco, hast du mir gesagt.
Und 72 war diese Szene gewissermaßen vorbei. Nicht nur, also gut, es kommt ja immer irgendwas Neues. 72 hatte man das Gefühl, dass jetzt alles korrumpiert war und dass jetzt die Arrangements voluminöser wurden und dass jetzt alles so nur noch tralala wurde. Und damit eben einhergehend Disco-Musik, also Outfits, die sich jetzt wieder der Elterngeneration sozusagen näherten, so mit Paillettenzeugs und sowas. Das waren ja Accessoires, die ich kannte, also von meiner Mutter oder irgendwie sowas. Da hat man so eine Sachen gehabt. Das waren ja relativ alte Darstellungsmittel. Und da war dann halt diese Generation, hat also die Drogen- oder 60er-Jahr-Generation, sagen wir mal so, die hat da im Prinzip nicht mehr mitgemacht. Andererseits war es dann sowieso Zeit, eine Familie zu gründen, und damit ist dann diese Generation quasi im Entertainment-Rausch der Nachwachsenden untergegangen. Ja, kann man sagen. Und die Trips wurden einfach ungenießbar. Das muss man auch sagen.
Das war wahrscheinlich der Hauptgrund. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass die Mondlandungen dann mit 72 eingestellt wurden. War das irgendwie, ich meine, ist man dann da gesessen und hast du die Mondlandung verfolgt?
Ja, sogar tatsächlich, ja. Habe ich.
Also die erste nehme ich an 69 ja. Schon, oder?
Ja. Also ich hatte da schon eine eigene Wohnung, 69, ja genau, und dann so einen Fernseher, ich erinnere mich an so einen Fernseher mit so einer Drahtbügelantenne sozusagen, also ganz primitiv, keine Gemeinschaftsantennenanlage irgendwie. Aber
das
sowas
muss ja wirklich eine unglaubliche Zeit gewesen sein, plötzlich kommt diese komplett andere Musik daher, die ja wirklich, also wenn man sie anhört, wie sie die Dinge vorher angehört haben, fast 65, 66 vor Revolver und Pet Sounds und diesen Dingen und dann dem Sgt. Peppers und danach, das war ja 1000 zu 1 und dann auch noch die erste Mondlandung, das muss ja, ich meine, oder war das den meisten egal?
Wenn du im Kontext lebst, sagen wir mal, stellt sich das natürlich anders dar, als wenn irgendjemand historische Punkte zurückblickend summiert. Aha. Ja, was du jetzt ja gerade tust. Aha. Wenn du also sozusagen analog durch die Jahre lebst, dann hast du ja zwischen den einzelnen Ereignissen 1-2 Jahre oder so. Und also was die Mondlandung angeht, wurde, sagen wir mal, der offene Mensch durch Science Fiction und andere zukunftsoptimistische Artikel auch in Zeitschriften quasi vorbereitet. Also man hat das vorbereitet und man hat es erwartet und man wollte auch, dass der Mensch jetzt hinausgeht ins Universum und so weiter. Und dann waren die da und dann sagte man, ach so, ah ja, jetzt sind die auf dem Mond, okay. Und was gibt's da? Aha. Tonsteine Scherben sozusagen, ja. Also eben ja, Staub und Geröll und ja, und so weiter.
Keine Scherben.
Und, ja, und eigentlich mehr war halt nicht. Mhm. Ja, und das irgendetwas, was dann kommerziell durchschlug, kann ich mich auch nicht besonders erinnern. Die Science-Fiction-Filme wurden halt anders um 1970 rum. Also in dem Feld rum.
2001, so. Das muss ja voll. Genau. Also das muss doch wirklich ein Flash gewesen sein, oder?
Ja, ich hab den das erste, also meine Erstbesichtigung war halt auf Trip, das war schon entspannt.
Oh Gott,
das war ja, wirklich also die, wow. Das man war ziemlich, sagt man das heute noch, geflasht, ja?
Ja.
Ach guck, ein Ausdruck, der sich überlebt hat. Also wir waren ziemlich geflasht von der Intro von dem Film.
Wahnsinn, ja, und der ganze Film ist
ja
Wahnsinn.
Ich mein, ja, gut, okay, es zieht sich nachher ein bisschen, also.
Nein, es zieht sich nicht!
Doch.
Das sagen alle, ich finde, es zieht sich nicht!
Nein, es ist, philosophisch und meta-ebenenmäßig ist das ein super toller Film.
Jede Frau, der ich diesen Film gezeigt habe.
Perl 9000 ist schon, also zukunftsweisend, und das wissen wir jetzt, ja.
Jede Frau, der ich diesen Film gezeigt habe, ist eingeschlafen. Genau an der Stelle, wo du wahrscheinlich sagst, er fängt sich an zu ziehen, und das stimmt nicht, aber ist egal.
Na, vielleicht ist das jetzt kein Film, den du zusammen, also wenn du mit einer Frau irgendwie einen Abend verbringst und hast jetzt gesagt, so, und jetzt machen wir mal einen schönen Wein noch auf und dann machen wir einen schönen Abend und setz dich doch mal hier auf die Couch und das alles. Und dann hast du vielleicht was anderes erwartet, als dass du jetzt 2001 zeigst.
Na, ist ja angekündigt, jetzt zeige ich dir meinen Lieblingsfilm. Und das ging eigentlich bis
vielleicht
jetzt
fast immer in die hättest du ja vielleicht einen anderen Lieblingsfilm
ja, es gibt ja andere.
Zeigen
aber wollen. Aber ich finde nicht, das
ist... Wüsste da welche.
Ja, ich auch, danke. Aber
nein, ja. Das hat ja auch die Welt verändert, ja.
Was? Ne?
So Filme.
Ja, also ich glaube schon.
Erotische Filme, ja.
Okay.
Russ Meyer zum Beispiel, darauf wollte ich hinaus. Du sprichst
das Deep Throat an wahrscheinlich.
Ist nicht von Russ Meyer.
Nein, eh nicht, aber ich meine jetzt
nein,
erotische ja, Filme,
die Welt den haben wir mal für Deutsch.
Erotisch
für,
ist jetzt die,
fast Deep Throat habe ich mal eine deutsche Fassung gemacht für einen Kinoinhaber.
Du hast den synchronisiert.
Sozusagen, ja.
Das ist eine sehr große Herausforderung.
Ja, oder? Das ist ein schöner Film. Ja, oh. Wenn ich deine Glocken, es ist mir noch in Erinnerung, wenn ich deine Glocken sehe, fängt mein Klöppel an zu schwingen.
Das ist sehr schön.
Ein super Spruch. Ja. Und ja, kannst du immer sagen, ohne dass sich jemand was bei denkt. Aber guck mal, also das sind ja auch, das sind also auch auf der filmischen Ebene fing ja die ganze gesellschaftliche Umwendung an, ja. Mhm. Zum Beispiel Bergmann, Das Schweigen, ja, was war das, 64 oder sowas, ist ein Unding, unmöglich, ja. War leider da erst 15, also respektive wurde dann 16 und ein paar Klassenkameraden haben sich da reinmogeln können und haben dann erzählt, oh, da kann man eine Frau nackt in der Dusche sehen. Und ich habe gesagt, wow, und deswegen rennen die alle rein, ja. Aber du hast ja sonst keine Pornos irgendwie bekommen. Ich lebte damals halt in Berlin und nicht an der Grenze zu Dänemark, wo man da einfach mal rüberfuhr und sich sowas holen konnte. Und mit 16 oder sowas, ich hätte was auf die Finger gekriegt, wenn meine Mutter das bei mir gefunden hätte. Du, hallo. Mhm. Ja, und deshalb das, also diese sexuelle Befreiung in den 60er Jahren, die darfst du einfach nicht zu gering bewerten.
Na, ich glaube, das war ja wahrscheinlich eh der Kern des Ganzen, ne? Begleitet von der Revolution in der Musik und so weiter.
Und genau, und die Musik, was hat die Musik gemacht? Wie die Filme, sie haben natürlich all diese Inhalte zitiert, verwendet. Das gab ja jede Menge, jede Menge ist praktisch jeder Popsong oder, also bei Psychedelic ging das ja noch weiter, weil die Texte dann noch anzüglicher wurden. Jeder Popsong war textlich quasi ein Undercover-Song. Ja.
Ja, genau, also.
Let's Spend the Night Together, da war es ein bisschen zu deutlich von den Stones, da haben sie auch mächtig einen von den Rundfunksendern übergebraten bekommen, weil sich da zu viel Eltern denn gemeldet haben und haben gesagt, hey, das geht ja nun gar nicht hier, also eine ganze Nacht zusammen, da weiß man ja, was passiert und überhaupt und so weiter. Ja, aber ansonsten, manche Songs waren dann auch totale Verarsche, sogar im Schlagerbereich, wenn ich noch erinnerst, My Boy Lollipop, ja, die Interpretin, ist mir entfallen, wie die heißt, die hat das erst viel später mitgekriegt, was der Texter damit sagen wollte, ja. Aber aber die Leute, die das zuhörten, die haben das verstanden. Wir wussten, was gemeint ist.
Diese Sprachbarriere war ja auch was, durch das man sich von der Elterngeneration absetzen konnte. Das war ja auch ganz was Wichtiges eigentlich, ne? Dass die Eltern eben nicht Texte verstanden haben, ne? Dass die Eltern eben nicht, also jetzt, wenn man Dylan-Songs, du im Vorgespräch hast gemeint, besonders beeinflusst hat dich Desolation Row oder Like a Rolling Stone, Tambourine Man, wenn man also diese Dinge, die ja doch eine versteckte, ja doch, schon ein bisschen eine versteckte, aber sehr scharfe Gesellschaftskritik geübt haben, die aber in dieser Feinheit bei den Erwachsenen überhaupt nicht angekommen ist, ne? Aber die Jugendlichen wussten, was los war. Ne?
Das ist ja heute mehr oder weniger. Man hatte zwar Englisch in der Schule, aber also gerade so komplexe Dylan-Texte, Also erstens, du bist nicht wie heute im Internet an die Texte rangekommen. Also heute tippst du ein hier, was weiß ich, Dylan, Desolation Row, Lyrics. So, ploff, hast du die Lyrics und kannst du dir sogar hier noch automatisch übersetzen lassen, wenn es nicht sonst jemand macht über so irgendeine Übersetzungs-Babelfisch, irgend so ein Dings. Das hattest du damals nicht. Das heißt, also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder es kam in irgendeiner Musikzeitschrift, aber die waren relativ konservativ. Dylan-Texte haben sie im Prinzip nicht gebracht, so, sondern nur so irgendeine einfache Popsongs. Oder aber du hast es rausgehört. Mhm. Das war harter Stoff. Ja. Vor allen Dingen also bei so einem komplexen Texten, und dann hast du im Lexikon nachgeschlagen, das war eine völlig neue Art des Englischunterrichts. Aber natürlich, also es hat sich natürlich dann verbreitet, und man hat den anderen Leuten, wenn man es rausgekriegt hat, oder die haben es einem gesagt, was da für Inhalte waren, und dann wusstest du eben, einmal übersetzt oder einmal mitgekriegt, wusstest du halt, von was der Typ sang. Und wenn Dylan dann eben sang, also zum Beispiel bei Tambourine Man, ich bin bereit dafür, hier wegzugehen, das Imperium des Abendlandes zerfällt zu Staub, und es lässt mich einfach nur noch hier zurück, und ich habe damit nichts mehr zu tun. Dann traf das genau den Nerv der jungen Generation, die eben was Neues wollten, also sich absetzen wollten von eben der Asche des alten Imperiums. Ja.
Also das Lustige ist, die Liebe wurde viel stärker gelebt als und auch öffentlich gelebt, also die körperliche Liebe und Intimität. Zur gleichen Zeit verschwand sie aber immer mehr, oder es gab nichts. Die Lieder handelten aber über ganz andere Dinge. Also so der klassische Liebessong war jetzt nicht so vorherrschend. Ne?
Also doch, klar. Also natürlich. Die Hitparaden waren voll von klassischen Liebessongs.
Dennoch finde ich aber, kamen damals eben mit Dylan und so auch Texte wurden sehr populär, die eben nicht über Liebe handelten oder über Zweisamkeit und I Wanna Hold Your Hand von den Beatles, okay, natürlich, aber weißt du, was ich meine?
I Wanna Hold Your Hand war genauso politisch, wenn du so willst, sagte ich ja. Also als das rauskam, war es ja noch ein eine Zumutung, das mit ansehen zu müssen, dass da, ne, und so weiter.
Ja, also, okay, stimmt.
Wobei I Wanna Hold Your Hand natürlich auch schon wieder undercover ist. Also die Beatles, als die in Hamburg gespielt haben, 61, die haben schon ein ziemlich frivoles Leben damals gelebt, und natürlich wussten die, was welche Worte unter den Eingeweihten bedeuteten. Das ist dann schon klar. Die Hitparaden und so weiter, die waren natürlich dominiert von Tralala-Songs. Bloß die hörte man natürlich nicht nur. Ja. Mhm. Also der Wandel, das hat mir auch übrigens ein Freund, der damals in einer Band spielte, die ist Downtown Drifters, hat er Gitarre gespielt, und der hat gesagt, also er hat mit reiner Beatmusik Geld verdient, und das war auch super toll, also Tanzmusik und so weiter, die hatten immer die Groupies und so, das war immer super, auch wenn die also besonders zu uns nach Lichtenrade rauskamen, der geilste Club mit den hübschesten Mädchen, die auch immer da waren und so weiter. Ja, und der hat reine Popmusik gespielt, und der ärgerte sich, als die Musik sich dann eben änderte und die ganzen Mädels aus seiner Klasse in diese Drogenschuppen rannten, womit er nichts anfangen konnte, aber die Mädels konnten mit ihm da nichts mehr anfangen. Ja, ganz neue Konfrontation, und das heißt, also natürlich hat die, sagen wir mal, Schlagerfraktion unter den Jugendlichen natürlich nur diese Popsongs gehört, aber es gab eine sehr große Fraktion auch, die dann eben andere Musik gehört hat, und die haben sie dann auch woanders gehört. Und da kaufte man sich eben Schallplatten, dann kaufte man sich eben die Dylan-Schallplatten, auf denen damals übrigens noch keine Texte drauf waren oder nur sehr, sehr selten. Ja, und man ging auch in andere Läden, und dort wurde dann eben komplett andere Musik gespielt. Und da wusste man eben auch, also man kaufte sich natürlich dann auch die Platten, hörte die dann 10, 20 Mal, und dann wusste man auch irgendwann, was in diesen Songs, die in diesen coolen Läden gespielt worden, was da gesungen wurde, und stellte fest, ja, das ist genau auch eben der Inhalt, den man auch vertreten hat. Und dann hat sich das immer weiter rumgesprochen, und es basierte eigentlich, also diese Gegenkultur im Prinzip, auf Stiller Post, weil die Rundfunkanstalten diese Songs einfach nicht gespielt haben. Also die haben auch keine Dylan-Songs gespielt. Und wenn Dylan bekannt wurde, dann nur sozusagen über Covers. Also ja. Zum Beispiel, ja, also das Bird-Cover, zum Beispiel Tambourine Man, das kam in die Hitparade, aber nicht seine Version. Ja, und die ganzen langen Songs, die kamen auch nicht in die Hitparade. Also die textlich anspruchsvollen Sachen, wofür er jetzt also dann den Nobelpreis gekriegt hat, die hat damals keiner gehört. Ja, und was weiß ich, Love Minus Zero oder sowas kam, glaube ich, durch Simon Garfunkel in die Hitparaden. Also ja, auch ein toller Text, ja, aber eben halt ein Schmusesong, wenn man so will. Und Dylan selber hat man, wenn man Radiohörer war, wenn man in eine normale Tanzdisco ging, nicht kennengelernt. Also ja. Ne, war halt der Schreiber so von manchen Songs, aber das hat die Leute nicht interessiert. Nur die Leute, die also selber dann eben sich weiter damit beschäftigt haben und eben also namentlich alle Leute, die auf der Drogenszene waren und so weiter, die kannten dann natürlich die weiterführende Musik, ja.
Also man kann aber schon sagen, dass also tiefgründige Texte damals schon irgendwo auch den Einzug gehalten haben, was jetzt in den 50ern nicht so der Fall war, ne?
Ja, in den 50er Jahren fingen sie, also namentlich die schwarzen Interpreten, die haben in den 50er Jahren mit diesen Undercover-Titeln natürlich schon angefangen. Naja, wusstest du alles was, aber das war halt eben sehr geradlinig.
Und aber was wirklich jetzt neu war, dann war der Sound, ne?
Und ja, und der Sound. Aber lass uns noch ganz kurz die Texte. Also das haben die Beatles dann auch, namentlich John hier, wirklich. John hat dann all diese ganzen Sachen eingeflochten. Natürlich auch die anderen, die haben dann auch bewusst so Anspielungen gemacht und haben dann gesagt, nee, das ist ja alles ganz anders. Also Lucy in the Sky with Diamonds, ja, LSD, so abgekürzt. Ne? Nein, das ist eine Geschichte, also von meiner Nichte, und die hat gesagt, oh, ich habe im Traum gesehen, so ein Mädchen im Himmel und da funkeln Diamanten, also ganz typischer Barbie-Traum sozusagen, ja. Aber
aus den 60ern, ne? Barbie entstand ja auch irgendwann Ende 60er.
Ja, gut, da kam man zum Glück noch nicht so rüber. Und dann Pretty Things zum Beispiel haben es natürlich auch aufgegriffen, und es gibt einen Song, der heißt LSD. Ja, aber die im Text, wenn sie sang, I want LSD, dann meinten sie L für Pfund, S für Dollar und D für D-Mark. Okay. So, ja, und I want LSD, sie sagen es klar, konnte ja keiner was sagen, ja. Aha. So, und diese Art, aber jeder wusste natürlich Bescheid, was tatsächlich gemeint war. Das meine ich halt mit Undercover-Texten. Ja, und dann wurde natürlich also jeder Text in diese Richtung getrimmt, der Geistchenfreiheit, des Aufsuchens neuer Ufer, der Befreiung der Gedanken, letztlich also eben der Psychotrips. Und damit sind wir dann halt wieder psychedelic als Psychotrip eben auch in den Texten. Und dann, da hast du natürlich dann Reizworte, also Keywords, würde man heute sagen. Also Flower war zum Beispiel ein Keyword. Flower, wear some flowers in your hair, heißt im Prinzip, du gehst da völlig bekifft oder auf Trip durch die Straßen. Ja, und alle grinsen natürlich, weil wenn du diese Sachen genommen hast, dann grinst du immer. Ja, und naja, deshalb,
außer du.
Ja, und Happy People, ja.
Panik.
Das war ja auch vor. Ja, aber das, also wie gesagt, das haben wir versucht zu vermeiden, und wir sind auch auf Trip gegangen, um eben ein schönes Erlebnis zu haben. Ja, wenn du dann natürlich in einen Film kamst, muss man aufpassen, der also schon so Horrorelemente hatte, war natürlich gefährlich, weil das direkt dann eindrang, sozusagen.
Ich kenne jemanden, der hat sich Clockwork Orange auf LSD angeschaut.
Haben wir, glaube ich, auch.
Aber das war, also von dieser
Person. Aber da waren wir schon ein bisschen abgehärtet.
Der erste, nein, von dieser Person, das war der erste und letzte LSD-Trip, den sie genommen hat. Und dann Clockwork Orange. Also das muss furchtbar sein. Es muss einfach furchtbar. Der Film ist nüchtern total furchtbar und also super Film.
Ja, super. Ja, also gut, ich habe mir also jeden Kubrick angeguckt damals.
Ja, Kubrick.
Ganz klar. Und dann eben, also wenn es...
Der war aber nach 2001, oder? Clockwork Orange, war der nicht? Der war
in den 70ern. Natürlich kam der danach. Was ich noch, also eins kann ich mich noch sehr erinnern, Rückkehr zum Planet der Affen. Hat eine sehr schöne Schlussszene. Das ist ja mit Charlton Heston übrigens.
Dieser
Berufsathlet, ja. Und der Berufsheld zu der Zeit damals, der auch das irgendwie verkörpert hat, was man so als männlich hingestellt hat, das müssen doch die Frauen mögen und so weiter. Aber jedenfalls ist die Schlusssequenz doch ziemlich eindringlich, wo die Mutanten ihre Silikonmasken da abnehmen und dann also diese vernarbte, verstrahlte Haut so zeigen und dann die ganze Erde explodiert dann, weil sie die letzte dann die Kobaltbombe zünden. Und wenn du die ganze Zeit über dann das auf Trip verfolgt hast, war das schon ein ziemlicher Flash. Und ich habe das halt mit meiner damaligen Freundin geguckt, die auch auf Trip, und wir kamen da raus aus dem Kino auf Mehringdamm raus und dann der Bürgersteig ist ziemlich breit und auf der anderen Seite begann dann die Straße, wo unsere Fabriketage war, hat eins der ersten, man dann so sagte, Lofts in Berlin, und da wollten wir einfach nur über die Straße und sie lief einfach los, sie war so und dann dachte ich, was geht denn hier ab? Man sieht es dann, viele Sachen sieht man dann so in total Zeitlupe sich abrollen und die lief einfach und die Autos davor machten so wusch, wusch, wusch und so weiter und ich dann so so ganz schnell, also weil war ja alles Zeitlupe, meine Hand ausgestreckt und habe sie dann noch schnell festgehalten, sonst wäre das eben noch ein bisschen übel ausgegangen. So, das konnte natürlich passieren, ja, da musste man aufpassen.
Ja.
Oder 200 Motors von Frank Zappa, das ist ein Film, den haben sie auf Video geschnitten und dann im Kino auf der Großwand gezeigt und die Schnitte super schnell, alle normalen Zuschauer waren irgendwann überfüttert, aber wir, wo wir auf Trip waren, haben gesagt, jo, das ist das richtige Tempo.
Ja, das war sehr schön. Also, jemand fragt da gerade, kann man Filme auf LSD sehen? Geht das? Ja, weiß nicht. Habe ich noch nie.
Also. wie gesagt, also man kann es ja probieren. Ja,
man kann es ja probieren.
Ja, also viel Spaß, aber macht das nicht mit Horrorfilmen, kann man nur sagen.
Aha. Also, hier Clockwork Orange, da bin ich mir ganz sicher. Also,
ja, ist an der Grenze. Also auf, nicht jetzt hier Elm Street oder irgendwie sowas. Das würde ich nicht machen. Echt nicht.
Das sind aber gute
Also um Klassiker jetzt zu sagen, ja. Freitag der 13. All diese ganzen. Würde ich nicht machen. Also würde schöne Filme gucken. Gibt's ja auch, oder?
Oh, klar. Glaub schon. Ja. So, jetzt aber wirklich zum Sound, der sich ja völlig verändert hat. Was ich recht lustig finde, im Vorgespräch, du meinst, die Kings haben, das wusste ich nicht, oder wusste ich es und habe es wieder vergessen, aber die Kings haben per Zufall den verzerrten Gitarrensound erfunden.
Erfunden, gut, also.
Gefunden, er hat sie gefunden.
Gefunden, ja. Die Kings, also, sag mal, die Vornamen.
Ist ja egal. Kann man ja googeln.
Manchmal habe ich schon linguale Hemmungen, da so eine, sagen wir mal so, Aussetzer oder so.
Also kannst du dich doch nicht an alles erinnern, hä?
Nicht mehr alles erinnern. Also ich erinnere mich natürlich logischerweise, weil ich das also heute noch höre, an meinen Lieblingssänger, denn da kaufe ich immer noch die allerneueste Platte, der damals halt mit nicht den Kings, sondern klang teilweise ein bisschen ähnlich. Them. Schon mal gehört? Them? Völlig geile Truppe. Völlig geil war der Sänger.
Ich kenne das Buch von John Ronson, das heißt Them.
Also jetzt ist jetzt über den Weg, ist mir wieder eingefallen, wie die Vornamen hießen von den Dave Davis und Ray Davis. Das waren Geschwister. Ja, von den Kinks. Okay, ja. Aber kurz, weil das ja hier so reinpasst, die Leute warten ja auch drauf, dass ich sage, also was mein Lieblingssänger war, und das war der Sänger von den Them halt, und da diese Musik konnte man auch, also die Platte konnte man auch durchaus Mädels in die Hand geben. Die sind dann nicht eingeschlafen, sondern also höchstens mit einem zusammen, denn die fanden den Sänger auch geil, obwohl der eigentlich so menschlich, hat er auch selber eingestanden, damals ein echtes Arschloch war und einfach so alles mitgenommen hatte. Aber er hatte eine geile Art von Interpretation. Das war Van Morrison. Hm. Schon mal gehört?
Ja.
Ja, ja. Ja? Und meine Lieblingsplatte ist nach wie vor Astral Weeks. Auf jeden Fall. Ja, und er machte dann danach halt, hat zwei Platten mit den Sam gemacht und noch so ein, dann gab es noch so eine Zusammenstellung und sowas alles. Und dann machte er aber alleine unter Van Morrison seine Platten. Und da hat er auch alle möglichen Gebiete beackert. Aber also egal wie, ich finde die anderen auch sehr toll. Hat dann auch Experimente gemacht. Aber Astral Weeks ist einfach für jemanden, der aber den Umschwung der damaligen Musik in die 70er hinein sozusagen mal nachforschen möchte, der sollte sich Astral Weeks kaufen. Und die Kinks, die wurden ja eigentlich getragen von den Brüdern Ray Davis und Dave Davis. Ray Davis hat jetzt in den letzten Jahren also Touren gemacht, wo er darüber erzählt hat, wie das so damals war. Und man muss immer wissen, also die englischen Boys, die hatten natürlich auch keine Kohle. Und dann haben sie sich, also weil die elektrische Gitarre ja aufkam, haben sie sich einen kleinen Gitarrenverstärker zusammengespart. Und der hatte eine grüne Farbe, wie er dann sagte, the green amp. Und dann aus Versehen ist ihnen die Gitarre da in den Lautsprecher reingeraten, was also so ein Riss in der Membran hatte, genau. Und dann wollen wir mal gucken, ob das noch geht. Und plötzlich, da kam ein verzerrter Sound raus und haben gesagt, oh ja, den nehmen wir. Und dann hatten sie eine schöne Hookline, die sie damit spielen konnten. Und das war die Geburt sozusagen von You Really Got Me. Was dann also ein Welthit wurde. Aber es war ja nicht unbedingt also dieser verzerrte Sound, der das ausgemacht hatte, sondern deshalb sage ich ja, Psychedelic ist so wahnsinnig schwierig zu definieren. Also die Leute tun sich, also auch auf Wikipedia und so weiter, weg dazu lese, es ist schwierig halt zu definieren. Aber du kannst gerne halt, sagen wir mal, Please Please Me von Beatles gegen Rubber Soul einfach gegenhalten. Ja, und dann hör dir die Gitarren an. Und die Gitarren auf Rubber Soul klingen definitiv anders, weil dort Effekte draufgesetzt wurden. Ja.
Ja, also es gab der Phasing-Effekte.
Flanger, alle diese ganzen Sachen.
Echo-Effekte. Also interessant finde ich, dass also die erste verzerrte Gitarre eine kaputte Lautsprechermembran war und kein übersteuerter Verstärker, wie es ja heutzutage ist.
Gut, so geht der Mythos, ja.
Also sehr für die Wahrheit. Muss ich mal probieren. Vielleicht den urverzerrten Sound. Lautsprecher hinmachen und aufnehmen.
Ja, wer schon einmal sich einen Lautsprecher kaputt gemacht hat und Musik dann drüber gehört hat oder so, der weiß Bescheid.
Das flattert dann.
Ja.
Es klingt nämlich anders. Es klingt anders. Es ist völlig anders als ein übersteuerter Verstärker.
Ja.
Interessant. Interessante Anregung. Vielleicht sollte man da ein Plugin schreiben.
Ich glaube, da gibt es inzwischen eine Effekt-App oder so.
Ja, es gibt wahrscheinlich inzwischen ein Plugin. Du wirst dir den.
Ja, es gibt digitale Röhreneffekte. Mein Gott, du brauchst keine Röhre mehr.
Aber das ist eben, also keine Ahnung, auf Sgt. Pepper sind ja Unmengen an Effekten drauf und man hat ja damals auch den Synthesizer erfunden. Für uns alles völlig selbstverständlich, aber damals war das so eine revolutionäre Idee. Hey, wir haben da einen Oszillator, wir könnten da eigentlich ein Keyboard an das Ding anhängen, dann könnte man drauf spielen. Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Und da könnte man Filter noch schauen. Und all das, was wir eigentlich heute so hören, ist damals erfunden worden. Vor allem auch in den Abbey Road Studios und vom berühmten Produzenten der Beatles. Und dessen Namen mir jetzt entfallen ist.
Was? Epstein? Nee, du meinst, genau, ja,
ja, danke. Ja, du auch, sehr gut, ja.
ist mir jetzt gerade, genau. Wenn ich weiterrede, fällt er mir.
William, heißt er nicht? Na.
Nein.
Gott, der ist mir letztes Jahr schon mal entfallen. Dabei hat er so wunderbar, er ist leider schon gestorben, aber er hat vor seinem Tod...
Martin heißt er.
Martin. Mhm. John Martin? George Martin.
Ja.
George Martin.
Ja, der hat im Prinzip
den Song gemacht. Peinlich, und das alles live. Und der hat...
Nur live.
Und der hat vorher... Der hat vor seinem Tod eine sehr schöne Platte noch rausgebracht, wo er die Dinge remixt hat. Und man kann sie jetzt
wirklich im Kopfhörer... Die ist super.
Die ist wirklich gut. Super. Ich finde sie echt schön. Man kann sie die nämlich jetzt wirklich im Kopfhörer anhören. Weil früher war links nur der Bass und rechts nur das Schlagzeug. Radiohead machen sie jetzt wieder ähnlich. Das ist ganz komisch.
Radiohead war eine schöne Platte, genau.
Aber Radiohead ist großartig.
Diese Platte, Remix-Platte, die habe ich meinem Sohn, als er 8 Jahre war, vorgespielt zum Einschlafen. Super,
funktioniert. Ja. So schön. Es fängt an mit Because, ne? Dieser wunderschöne Chor. Because.
Ach so, okay, ja. Und dann kommt Eleanor Rigby und so eine Sache.
Ach Gott, ja.
Ja, göttlich. Was mir gerade einfiel, also die Gitarrenrevolution begann eigentlich mit dem Wah-Wah-Pedal. Das ist nichts weiter.
Tiefpassfilter, ne?
Nee, ist einfach nur eine Lautstärkeregelung.
Ist doch ein Tiefpassfilter. Also
du bedienst nichts weiter als einen Widerstand, ein Schiebewiderstand. Und da du den so betätigst, verschieben sich da auch die Frequenzen. Also macht wah, wah, wah. Du kannst einen Schwingkreis anschließen. Aber dieses wah, wah, Pedal, das war das allererste. Ich habe irgendwo noch eine Vinyl, wo diese akustische Revolution an Beispielen dargestellt wurde.
Mhm. Wunderbar. Aber das hatte schon eine eine riesen Auswirkung auf das Ganze, weil ich kann mich noch erinnern, also A Day in the Life, ich habe das ja schon mal in einer Sendung erzählt, und I'm the Walrus, beides von den Beatles, hat mein Leben verändert. Und vor allem auch wegen dem Sound von dem Ganzen. Ja? Also vor allem I'm the Walrus. Und also, ich kann mich erinnern, ich war da 14 oder so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, und ich war wie auf Drogen, nur ohne Drogen.
Mhm. Also, ja, ist klar.
Ich glaube irgendwie, dass das auf irgendeine magische Art, und das ist Magie, in diese Musik hineintransponiert wurde und dann von konsumiert werden konnte, ohne dass man die chemischen Substanzen keine Ahnung. Ich finde, dass das eine extrem bewusstseinsverändernde Wirkung hatte und noch immer hat. Also ich bin ja begeisterter Walkman-Hörer und die letzte Radiohead-Platte, wenn man sich die mit gescheiten Kopfhörern, ich empfehle COS, anhört, da tut sie was. Also kann man keiner erzählen, dass er da nicht auf Trip geht.
Ja gut, okay, also es gibt inzwischen nachgewachsen auch eine ganze Menge andere Bands, die das so
Psychedelic... Unmengen. Also,
ich habe
zufällig...
Also ich zum Beispiel, soll ich meine? Aber egal.
Ja, ja, sag mal.
Aber eigentlich müsste ich jetzt im Prinzip erst mal sagen, welche Band ich damals geil fand. Nein?
Ja, oder? Sag doch mal.
Ah, jetzt kann ich mich schon nicht mehr erinnern.
Oh, shit.
Also, wir ziehen es noch ein bisschen hin. Wir ziehen es noch ein bisschen hin. Ich wollte eigentlich was ganz anderes hier an der Stelle sagen. Wenn du es reduzierst, also wenn du den Gitarrensound reduzierst, also haben wir das, was wir jetzt eben gesagt haben, ja, also Distortion und die Wawa und diese ganzen Flanger und so weiter Sachen. Aber das hatte ja auch, sagen wir mal, natürliche Vorbilder. Und damit haben sie sich, daran haben sie sich orientiert. Also das eine war natürlich die 12-seitige Gitarre, die Birds gespielt haben. Das hat zum Beispiel den Tambourine Man zum Hit gemacht, möchte ich mal sagen. Weil diese Performance fremdklang. Und man könnte sagen, also das war sozusagen die westliche Variante von indischer Musik. Und ja. die kam, die, also
du meinst Zita als Parallele
genau, zur 12-Seite? Ja, genau. Haben wir die. Gut, also jetzt die 12-Seite war bei den Birds und so weiter angelangt und die Beatles, als sie dann also mit ihrer Drogen und
Welt
sich verändern und so weiter. Der, ja. Genau. Ja, dann sind sie halt nach Indien gereist und dort hatten sie dann dauernd die Zitas um die Ohren und dieser sirrende Klang der Saiten. Also sowohl bei der 12-Seiten als auch also so diese internen Interferenzen, der, wie soll man sagen, ist so ein Keyword fürs Gehirn sozusagen.
Ja, also within so you, without you auf Revolver, ja. Sollte man sich einfach anhören, dann weiß man, von was wir jetzt sprechen. Ich kann es leider nicht spielen, weil das natürlich als Rechte behaftet ist. Leider, heute ärgert es mich wirklich. Aber was soll ich machen? Aber Within You, Without You zum Beispiel, Zitat bis zum Abwinken und großartig einfach.
Ja, also zum Beispiel.
Auch das Schlagzeug, also die Percussions, auch super auf der Nummer. Ja.
Also zum Beispiel, was wollte ich sagen? Zum Beispiel hat George Harrison, ich glaube 69 oder so, oder 70, glaube ich, müssen wir nachgucken, eine Soloplatte rausgebracht, auf der also so eine Mauer zu sehen ist auf dem Cover und da sind quasi nur Sitarstücke drauf. Mhm. Teilweise sehr kurze Sachen. Haben wir damals, also teilweise ein bisschen gekichert, sehr ambivalent wahrgenommen, ja. Es war es nicht wirklich, aber es hatte was. Also vor allen Dingen auf Trip hatten viele von diesen Songs, die sonst so gar nicht so ausufernd waren, wie was waren, weiß ich, also sagen wir mal hier Pink Floyd, ja. Pink Floyd, das waren ja teilweise, da gibt's ja Aufzeichnungen, lange Aufzeichnungen von 67 mit Syd Barrett und so. Und das waren ja Sessions, ja. Heart of the Sun und so. Das ist ja, das sind ja also lange Sessions. Und die haben ja auch dann oftmals, sagen wir mal, nur so 4-5 Stücke auf der Platte insgesamt gehabt. Also da ging's auch über die Länge. Also Psychedelic Musik später, also oder Drogenmusik insgesamt definierte sich auch über die Länge der einzelnen Stücke, muss man ja auch sagen. Mhm. Ja, aber also diese Klänge, das waren halt Synonyme für eine andere Musik und die haben dann natürlich auch andere Bands aufgenommen. Gut, wenn man jetzt also keine 12 Saiten hatte, dann hatte man halt ein Sitar mit reingenommen oder irgendetwas, was so klang. Und dann war das Erkennungssignal, hallo, hier, ihr Acid Heads, hier, das ist eure Musik.
Ja, ein Quote quasi ist, dass sich die Acid Heads quasi erkannt und bedient fühlten oder
ja, klar.
Durch diese Musik, ne?
Du hast, also damals gab es halt, wie immer, ja, heute ja auch, gab es halt verschiedene Details, an denen man sich erkannte. Also natürlich Frisur, logischerweise, die Art und Weise, wie man sich kleidete. Also Klamotten haben halt auch eine extreme Rolle gespielt dabei, denkt man heute gar nicht mehr. Und dann auch Sprache natürlich. Ja, es gab dann also Jugendkultursprache und die sprach halt kein Polizeispitzel. Ich habe hier gerade jetzt eine Katze vor mir liegen, auf dem, das ist auch sehr schön, die möchte jetzt gekrault werden. Ja, so ist es live, so ist es live. Ich bin hier nicht abgeschottet. Also natürlich, also damals entstand halt auch eine bestimmte Art von Szenesprache, über die man sich verständigt hatte und dann hat man auch im Gebrauch von bestimmten Worten gemerkt, gehört jemand dazu oder nicht.
Ja. Ist aber heute auch noch so, ne?
Ja, aber damals war eben, also wenn man jemanden
damals fragte, war's neu, ja.
Wenn man jemanden fragte über jemand anders, neu. Der dazugehört oder ob der in Ordnung ist, dann fragte man, ey, ist es ein Typ, oder? Also in Berlin jedenfalls, ist es ein Typ. Aha. Also ein Typ war das Synonym für jemand, der dazugehört. Also in Crowd.
Das andere waren Kerle, oder?
Das andere waren, schwer zu sagen. Das waren eben Bürgerliche zum Beispiel. Ja. Bürgerliche
CDU, oder CSU-Wähler.
Polizeispitzel, die es ja noch kaum gab. Also da muss man ja auch sagen.
Überhaupt, also du sagst so irgendwie, dass das dass die Drogenszene unterwandert gewesen wäre von BND oder so wie es ja teilweise...
Nein, habe ich die gesagt.
Nein, nein, lass mich ausreden. Das sagst du, war überhaupt nicht so, ne? Oder zumindest habt ihr da nichts mitgekriegt. Vielleicht waren die nur so gut, dass ihr nichts mitgekriegt habt.
Also man hat gemerkt, welche Aktionen, also jedenfalls in Berlin, woanders war es da sicherlich nicht anders. Berlin war die Spitze, also in jeder Hinsicht, also der Verbreitung der Drogenkultur, aber auch eben der Gegenmaßnahmen. Und man hat gemerkt, welche Art von Gegenmaßnahmen betrieben wurden. Razzien. Und die Razzia kam dann dort, wo man halt mitgekriegt hatte, sich die Leute trafen. Aha. Und das sah man ja auch. Also du brauchst da, du bist einen Kudamm runtergegangen am Park und dann bist du angemacht worden. Shit, Trips, Verzehrbox. Also keine Kunst rauszufinden, dass ich im Park da also die ganzen Assetats und so weiter, Drugis da getroffen haben. Und dann machte man einfach eine Razzia. So, man brauchte da gar keine irgendwie Leute, die sich da drunter mischen und herausgefunden haben, wo die Leute herkamen, wer also besonders Dealer waren oder sowas. Ich habe 72, also ich habe ja mehrere Filme gemacht in der Zeit, Jugendkultur und so weiter. Ich habe 72 noch einen Film gemacht, der hieß Wie ein Blinzeln in die Sonne und beschreibt also die Auseinandersetzung von Drogenleuten und politischen Leuten. Und da kommt halt ein Dealer drin vor, und dann da über den sagt halt jemand aus, das ist Dealer, den kriegen sie sowieso nie. Und das war auch damals so, die Dealer, die wir kannten, die haben sie einfach nicht gekriegt. Und wir haben ja auch gedealt und wissen also, dass die Maßnahmen, die man ergriffen hat, also auf keine Weise gefruchtet haben, weil sie sich auch nicht in die Szene rein begeben haben, weil auch die Polizei eben kurze Haare verlangte und wenn jemand da so in diesem Kurzhaarschnitt ankam, dann hast du sowieso Misstrauen gehabt. Und wenn er dann noch die falschen Worte sagte, dann war der außen vor. Dann war der abgemeldet. Es war ziemlich einfach damals. Heute, weiß ich, zerfließt das alles. Ja, heute kannst du alles haben. Also in 80er Jahren, in der Punk-Zeit, da war ein Problem mit langen Haaren. Ja, denn musstest du kürzere Haare haben, eine andere Frisur haben.
Nochmal kurz auf die Musik zurückzukommen. Das war ja auch deshalb so ein Flash, weil, also die neue Musik, die dann entstanden ist und der neue Sound, weil ja die Nazis davor die gesamte Musikentwicklung quasi abgekoppelt hatten, also bis zum Ende des Krieges. Ne? Also da ist ja irgendwie, hast du mir zumindest im Vorgespräch dann erzählt.
Ja, das kannst du auch musikhistorisch nachvollziehen.
Also in Deutschland war das daher noch viel stärker, also dieser Umschwung, als woanders, ne?
Naja, da war ein Vakuum. Naja. Also du kannst noch bis 40, 41 kannst du noch, es gibt da so Tanzbodenmucke-Platten, Zusammenstellungen, und da gibt es bis 40, 41 noch das, was damals also vielleicht unter Jazz oder Bebop oder irgendwie sowas also so eingeordnet wurde, was von draußen kam. Das wurde dann noch, also mit deutschen Texten natürlich, größtenteils. Oh, jetzt wirft hier und der Kater gerade das Mikrofon um.
Das hört er nicht.
So, das war jetzt das Geräusch für
alle. Das sollte auch nicht auf die Computertastatur steigen oder irgendwelche Dummheiten machen.
Ja, ja, ich halte ihn gerade fest.
Ja, also, halt ihn fest.
Ja,
setz ihn unter Drogen.
Ich streichel ihn hier gerade, okay, und damit, glaube ich, ist das getan.
Okay.
Und dann, also so ab 41, da war es dann also wirklich bei Todesstrafe sozusagen verboten, Feindsender zu hören, solche Musik zu machen. Und ersatzweise dann eben, also das, was es an deutscher Schlagermusik dann eben gab. Gut, da gibt's auch ganz tolle Sachen, die dann auch, sagen wir mal, von der internationalen Musik gecovert wurden, später auch, oder die als Feindsender dann sich so einmogelten. Aber im Prinzip, also die Entwicklung, die dann in USA zum Beispiel vor sich ging, mit Jazz, die wurde hier nicht mitgemacht. Ganz, ganz klar. Und dann ergab das ja aus, sagen wir mal, Westernmusik, Folkmusik und so weiter und so weiter, Skiffelmusik, gab es dann eine neue Art von Musik und die entwickelte sich zu Rock'n'Roll und das kam alles nicht rüber, weil wir hier damit beschäftigt waren, überhaupt das aufzuarbeiten. Also keiner wusste, was jetzt was man jetzt anstelle dessen setzen sollte, was man im Dritten Reich gehört hatte und blieb dann sicherheitshalber bei dieser Schlagermusik, die dann einfach nur umgetextet wurde und jetzt also neue Ziele formulierte, beispielsweise also Urlaub in Italien oder Spanien oder sowas. Ja, Capri Fischer und all diese ganzen Schuricke, diese ganze Musik war halt aus der Verzweiflung geboren, man hatte nichts anderes und man hatte im Dritten Reich auch zu sehr inhaliert, dass diese andere Musik, also die sich da draußen entwickelte, dass die Untermenschenmusik war. Also es gab da, also in der Nazi-Zeit, es gibt ein sehr schönes CD-Set, wo also diese Musik mal zusammengestellt wurde, die Nazis eben als unerwünschte Untermenschenmusik deklariert hatten. Und das war, wie gesagt, als Doktrin in die Köpfe der Leute eingedrungen. Wenn man diese Zeit mitgemacht hat, habe ich mich oft gefragt, wie es dann war. Natürlich hast du das aufgenommen und wenn du hinterher nach Kriegsende sagst, das war alles schlecht und verkehrt oder sowas, aber diese prinzipielle Sozialisation auf deutschen Inhalten, auf deutschen Rhythmen, auf dieser Tanzmusik, die also vielleicht beim Walzer oder sowas dann noch landete, die war dann einfach drin.
Und glaubst du, dass das?
Da kannst du dich nicht von trennen so einfach, ja. Und die gerade hier, also diese entartete Musik, wie sie da die gesagt haben, das war ja, was man damals sagte, die Negermusik. Ja, hat meine Mutter noch gesagt. Und ja. die war damit sozialisiert, dass Negermusik, also dass das Negermusik ist und dass Negermusik schlecht ist. Mhm. Und da konntest du jetzt nicht sagen, aber das ist die Musik der Sieger, ja. das war auch schon mal verkehrt. Also du glaubst du kommst von Regen in die Traufe und deshalb hat diese Generation das auch nicht angenommen.
Na? Wenn man sich anschaut, die politischen Entwicklungen in letzter Zeit, glaubst du, dass das irgendeinen Bezug zur Jetztzeit auch hat, dass wir in solche Dinge wieder reinschlittern könnten, dass wir dann wieder so,
ja. Glaube ich nicht.
Glaub's nicht.
Also ich denke mal, die Globalisierung der Welt inzwischen, also auch übers Internet, du kriegst bestimmte Sachen nicht mehr so kontrolliert. Da gibt es abseits dessen, also guck dir an, was es quasi für einen Hintergrund-Shitstorm gegen Trump gibt. Und das wäre damals nicht möglich gewesen, aber heute, du kannst nicht das Internet kontrollieren. Also du kannst es abschalten.
Wenn Wobei, so bei Trump muss man aufhören, das Internet hat ihm auch sehr, sehr stark geholfen, über Präsident zu werden. Also er war eigentlich der Alternative Media Präsident.
Ja, natürlich. Und
diesmal meine ich wirklich Alternative Media. Ne? Also Obama vor ihm hat das Internet entdeckt und für sich genutzt, aber Trump hat Alternative Media und vor allem
Kannst du ja machen.
Aber die rechtskonservative Seite von Alternative Media absolut für sich verbucht.
Ja, aber du kannst die andere Seite damit nicht mundtot machen, so wie früher.
Nein. Ja? Gott sei Dank.
Das meine ich. Früher
konntest du. Deshalb fliegen ja die Fetzen.
Sehr gut. Ja, du kannst nicht mal, also nicht mal China kann das. Also auch wenn die also in China das Internet abkapseln oder sagen wir, ja gut, Nordvietnam vielleicht noch. Ja. Aber also weißt du, das kann man jetzt auch nicht.
Nordvietnam oder so. Nordkorea?
Nordkorea, Entschuldigung. Okay. Nordkorea. Ja, siehst du, ich bin in den 60s. Da war es Korea, war es Vietnam. Nordkorea, genau.
Was hat Vietnam für eine Rolle gespielt für euch? Gutes Stichwort.
Ja, schöne Überleitung. Vielleicht wollte ich dahin. zwischendurch, für alle, die noch mitgehört haben, will ich jetzt inzwischen mal sagen, welche Band ich am geilsten fand in der Zeit, welche Psychedelic Band. Das ist ja noch offen. Das sind die Electric Prunes, die elektrischen Dörflaumen. Mhm. Und der Titel war I Had Too Much to Dream Last Night, der das alles abgeräumt hat. Ich wollte es nicht vergessen, deshalb bringe ich es jetzt an der Stelle.
Also info@rv-akademie.de, genau. Vielleicht glauben Sie es auch nicht, dass dann wirklich ein Buch kriegen. Aber wenn Sie dir jetzt das quasi als Mail schicken, dann schickst du ihnen wirklich ein Buch.
Doch. Der Titel eben auch symptomatisch, also auch so ein Undercover-Song, I had too much to dream last night. Also ich war halt den ganzen Tag, ganze Nacht auf Trip, heißt das. Mhm. Na? Also, okay, ja, Vietnam, also Schah-Besuch, Demonstration, Vietnam-Abenteuer der Amis, das passierte alles. Das ist richtig. Und da haben sich auch Leute, die sehr politisch aktiv waren, dagegen eingesetzt. Und es waren doch nicht die ganz Jungen, die sich dagegen engagiert haben, die dann später auch Ostermärsche gemacht haben. All diese ganzen Sachen waren nicht die Sachen der ganz Jungen, muss ich sagen. Und man muss auch dazu hinzufügen, die Leute aus der Drogenszene, ich habe das auch also in dem schon genannten Film thematisiert, haben sich anders damit auseinandergesetzt. Und witzigerweise, ich habe bei der Buch Berlin, habe ich dieses Buch ja vorgestellt, habe ich eine Frau kennengelernt, die in 80er Jahren in besetzten Häusern gelebt hat. Habe das Buch inzwischen schon über die Hälfte gelesen. Finde es eine sehr, sehr stimmige Darstellung der 80er Jahre, ist von Karin Schulz, heißt die, und heißt Egal. So heißt das Buch einfach, Egal. Die beschreibt auch, dass es eben zwei Fronten gab. Die Leute, die Anarchisten, die eben alles mit Gewalt lösen wollten, die dem Staat die Stirn bieten wollten, und dann die Verhandler, sozusagen. Und dann gab es noch die Leute, die überlegt haben, ob eigentlich Gewalt oder also überhaupt die Auseinandersetzung, also physische Auseinandersetzung, überhaupt das Mittel sind oder ob es nicht viel besser die eigene persönliche innere Weiterentwicklung ist, die man anstreben sollte, damit man über diese Art von Konflikten oder letztlich auch über diese Art von Gesellschaft hinwegkommen kann. Und das genau war eben auch 68, 69, 70, 71, also als die Hochzeit von diesen Ausprägungen. Das hat halt die eine Fraktion, die sagte, also das ist eine Sache der Politik und die müssen wir halt mit Demonstrationen ausleben. Und hier müssen wir auf die Straße gehen. Und okay, am Anfang war das ja alles noch relativ friedlich. Es eskalierte ja dann also sozusagen in der Auseinandersetzung, Gegenüberstellung mit der Polizei. Das habe ich auch selber in den 80ern ganz schön erlebt. Man hätte das alles deeskalieren können, aber nee, muss ja sein. So, jedenfalls war es so, dass die einen sagten, es ist alles politisch und du musst auf die Straße gehen und du musst was tun. Und die anderen sagten, okay, wir fangen erstmal bei mir an und auf der Straße, da tut man sich ja weh. Aber jetzt hier, wir machen es, also wir gehen auf Trip oder wir lösen das vielleicht philosophisch, dann bediente man sich auch fernöstlich. Wir zum Beispiel haben dann auf Trip Bücher über Zen diskutiert. Beispielsweise. Und da, also es ist, sagen wir mal, die Vorwegnahme der heutigen quantenphysikalischen Einsichten, dass das Universum eigentlich ganz anders gestaltet ist, als man sich so das vorstellt oder wie man damit in der Rede umgeht, soweit. Und diese beiden Fronten prallten nicht aufeinander, sondern die einen, die Drogenleute, gingen einfach nicht hin. So, und ich gehörte halt zu den Drogenleuten und natürlich ging ich zu Demonstrationen, aber nur, um Bilder zu machen, also um Filme zu machen. Ich habe halt alles irgendwo abgelichtet und dann war dann, aber das war uns auch zu streng, zu starrköpfig, zu kanalisiert. Natürlich ist es klar, also Es war damals schon klar, was das kapitalistische System bedeutet. Aber in West-Berlin waren wir mehr oder weniger, also wir, die Leute um mich herum, eben über die diskutierte, war man der Meinung, dass es, solange es zwei Blöcke gibt, also den Kommunismus und den Kapitalismus, und die sich so einigermaßen in der Waage halten, ist die Welt eigentlich in Ordnung. Eigentlich will ja keiner den Atomkrieg. Also
seit 89 ist die Welt nicht mehr in Ordnung.
Richtig, ganz genau. Ja, klar. Also sobald ein System gesiegt hat, hat es soweit freie Bahn, dass es eben ultimativ werden kann.
Und so ist es gewesen. So war es
ja. Ja, so wird es, ja klar. Also, und das ist das, was die Leute heutzutage ja beklagen, ohne dass sie irgendeine Alternative wirklich hervor aus dem Hut ziehen können. Mhm. Und deshalb, es gibt ein paar sehr schlaue Leute, die mir sehr gefallen, die sagen, also man sollte inzwischen also die Ismen und natürlich auch dabei also die Religionen nicht ausgeschlossen inzwischen mal überdenken, denn dieses Wachstumsdenken, ich habe gerade heute wieder unseren Wirtschaftsminister gehört, wie er gesagt hat, also wir brauchen das Wachstum, und dazu kann man nur sagen, ja klar, in diesem System brauchst du das Wachstum. Aber dieses System ist halt auch dafür verantwortlich, dass bestimmte Sachen bis hin also zu weiten Umweltgegenden oder sowas ruiniert werden, also als Lebensraum ruiniert werden. Ne? Und das ist ja dann so, dass man sagt, ja, also der aufrechtgehende Mensch sollte sein Sapiens da mal ein bisschen so benutzen, um über all die ganzen alten Dogmen nachzudenken, die ja teilweise also funktioniert haben. Ja, also wir hatten auf der Buchmesse gegenüber einen Islam-Verlag stand. Coole Leute, ganz junge Leute, mit denen habe ich mich unterhalten und habe ihnen gesagt, ich finde Mohammed auch total cool, weil er zu seiner Zeit genau das Richtige getan hat. Heutzutage.
Das war eigentlich fast eine kommunistische Bewegung, ne? Also, wenn man es jetzt sehr überspitzt sagt.
In 30er Jahren gab es in Deutschland Genossenschaften und alles sowas, ja. Hat nicht funktioniert, weil in dieser Zeit halt das Geld auch derartig regiert hat, also nach der Weltwirtschaftskrise. Hat das alles nicht so funktioniert. Und deshalb, was sollst du sagen? All diese ganzen Dogmen, Ismen und so weiter müssen einfach neu überdacht werden. Im Zeitalter der Digitalisierung, der Globalisierung, wenn du jetzt wirklich alles auf Knopfdruck erreichen kannst, der Kapitalismus läuft sich im Prinzip tot. Und das kannst du jetzt auch schon, inzwischen kommen die Kommentare dazu auch schon in den Massenmedien. Ja. Seit Beginn des Niedergangs der Audioindustrie. Ne? Die Musikbranche war die erste Branche, die es erleben durfte, was es bedeutet, wenn du alles übers Netz umsonst bekommst. Mhm. So. Ja, und das nächste, was wir jetzt also bekommen werden, die industrielle Revolution der digitalen Technik, wenn alle möglichen Jobs durch Automaten, sagen wir mal so, mehr oder weniger intelligente Automaten ersetzt werden. Und wenn du siehst, dass also beispielsweise selbstfahrende Autos, LKW-Fahrer dann nur noch dabei sitzen und gucken, ob der Automat das richtig macht. Man weiß statistisch gesehen, dass da viel weniger Unfälle passieren, weil so ein automatischer Fahrer nicht einnickt und auch nicht
trinkt auch nicht.
Und, ja, oder ein Stück Trips. Also ganz positiv. Und vor allen Dingen, also will keinen Urlaub, ist nicht krank und so weiter, hat keine Gewerkschaft und all diese ganzen Sachen. Das heißt, du kannst, das ist auch übrigens jetzt ein kleiner Schlenk wieder rüber zu RV, haben wir auch auf dem Schirm, dass also diese Revolution.
RV genau, Remote Viewing, ne, für die.
Genau. Also wird die Gesellschaft also wirklich ungeheuerlich verändern, weil du, und da denken die in der jetzigen Rentendiskussion, also wohlweislich nicht dran, weil sie das Problem nicht lösen können. Mhm. Denn das gehört zum kapitalistischen System. Deshalb kam ich ja drauf. Das kapitalistische System, das wird sich dann totlaufen, wenn alle Sachen von Automaten hergestellt werden. Und dann die Jobs eben, ja, nicht durch irgendwelche anderen Jobs, wie man trotzdem immer so anmerkt, ja, dann gibt's neue Jobs, aber das sind total spezialisierte Jobs. Die kann nicht jeder. Also die einfachen Jobs werden alle ersetzt. Was machst du mit den Leuten?
Ja, es geht nicht ohne bedingungsloses Grundeinkommen, meiner Meinung nach. Und das finde ich relativ lustig, dass also das in der Schweiz gerade abgewählt wurde, obwohl sie es wahrscheinlich so wirklich auch leisten könnten.
Ja, ja. Nee, und, siehst du anders. Und, musst du anders sehen. Ja. 25% haben dafür gestimmt.
Ja, das ist schon bedenklich.
Das ist schon bedenklich. Nein, das ist schon bedenklich viel.
Aha, okay.
Wenn du davon ausgehst, die dauernde Indoktrination dem Kapitalismus hörigen Medien, die sagen dauernd, nein, 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 das geht nicht, Wachstum und überhaupt und so weiter. Ja. Dann wiederholst du das alles. Das haben 75% getan, aber 25% schon. Und das sind mehr als diese 15%, die gemeinhin immer so als Neinsager, als Außenstehende statistisch deklariert werden. Ja, das sind schon 10% mehr. Und glaub mal, wenn es noch mehr Leute gibt, die halt keinen Job mehr kriegen, die in irgendwelchen Weiterbildungsschleifen oder Hartz IV oder sowas hängen. Glaub mir, also zunächst wählen sie mal Trump oder Petri oder was auch immer. Ja, und dann wird gemerkt, dass die halt auch kein Rezept dagegen haben, weil sie auch im gleichen System leben. Muss man einfach mal nicht 4 Jahre denken, sondern halt einfach mal 10 Jahre denken. Was machst du dann? Ja, und es ist nicht so, dass jetzt jeder Jugendliche hier ein super Spezi für irgendwelche IT-Geschichten ist, sondern also wie man hier musste mal irgendwelche kleinen Betriebe Leute interviewen, das Grauen, ja, wenn die Lehrlinge angeboten bekommen, die den ganzen Tag halt nur so ihr Handheld-Ding da haben und dann da drauf rumtippen und sagen, wie muss ich jetzt irgendwie rausgehen, muss ich jetzt was tun oder sowas. Das ist das eine. Oder die eben also die Komplexität einfach so nicht erfassen wollen oder wie auch immer, ja. Und in der Komplexität dann auch die super ausgebildeten Leute, die wo es auch keine super Ausbildungsarbeitsplätze mehr gibt. Also Philologen kennt man ja, also alter Witz, ja, was bist du ein Philologe, was kriegst du Hartz IV? Und Das sind Sachen, die werden sich in der Zukunft hochschaukeln, und wenn du halt nicht mehr genug Leute hast, also heute sieht es noch ganz super aus, ja, Black Friday und das Geld wird auf den Topf gehauen und wir haben eine ganz tolle Arbeitslosenquote inzwischen wieder, aber das täuscht, und wenn du immer mehr Jobs abbaust, dann hast du halt nicht mehr genug Leute, die all diese ganzen Sachen kaufen können.
Ja.
Und dann, wem willst du die verkaufen? Der Ausweg.
Und sie werden aber immer billiger hergestellt durch die Roboter, und selbst dann.
Genau. Genau. Ja, aber was soll's? Also ich sehe es bei meinen Söhnen. Also muss man sagen, immer, also Jungs jetzt hier voran. Deshalb, die sind doch völlig in die Medienwelt abgetaucht und die konsumieren nichts mehr. Definitiv. Also früher hast du dir halt Bücher gekauft. Kauft kein Junge mehr. Ja, die haben nur noch Spiele, das sind digitale Konstruktionen. Im Zweifelsfall kriegst du die auf einer CD, aber ansonsten meistens lädst du dir die runter irgendwo. Ja, Minecraft lädst du dir runter, ist keine CD mehr. Ja, kannst du deine ganze Zeit, den ganzen Tag von morgens bis abends, kannst du mit Minecraft oder irgendwelchen anderen Sachen, World of Warcraft, hat mein großer Sohn früher gespielt und so weiter. Du kannst mit nichts als Konsum, als realen physischen Konsum, kannst du dich den ganzen Tag beschäftigen. Mhm. Ja. Also hier, mein Sohn hier, der verbringt den ganzen Tag mit einem Tablet und guckt YouTube. Also da hat er noch Millionen Jahre zu tun, bis er alles das konsumiert hat. Ja?
YouTube ist unglaublich. YouTube ist echt ein Universum. Vor allem die Vorschläge von YouTube. Also man kann da die absonderlichsten Dinge erleben mit.
Ja, siehst du. Und du musst dir nichts kaufen. Du kriegst es alles umsonst. Die GEMA hat sich jetzt mit YouTube geeinigt. Das heißt also, du kriegst jetzt auch die anderen Sachen. Also noch gehen die Leute raus zu Konzerten, aber die Konzerte sind ja auch nicht billig. So, wenn die Konzerte nicht mehr...
Ja, das ist wieder im Kommen, ne? Gerade deshalb, weil alles virtualisiert ist. Ja, schreibst du, glaube ich, auch in deinem Buch. Ne?
Also, ich habe jetzt eine Reihe von Artikeln geschrieben, also für Zeitschriften, die sowas haben wollen. Der Todmacher wird virtuelle Realität sein. Nächstes Jahr wird die richtig eingeführt, Und dann kannst du in Welten eintauchen, die, also die müssen ja nicht holographisch sein. Du hast ja nur zwei Augen, wo du auf eine Stelle starren kannst. Du kannst ja nicht gleichzeitig auf alles starren. Also brauchst du keine Holographie, sondern brauchst nur Bilder, die nacheinander für dich sozusagen abgespielt werden. So, das schaffen unsere Computer heutzutage und die werden ja halt noch besser und besser und besser. Das heißt, du kannst in Welten interaktiv eintauchen mit Kleidungsstücken, die dann auch zusammen damit mit kleinen Piezo-Dingern, die sich zusammenziehen und so weiter, kannst du agieren. Die Pornoindustrie ist ganz geil drauf. Es ist auch völlig moralisch, weil du musst keine Menschen mehr missbrauchen. Ja, du kannst das alles, muss kein Mann mehr in echt vor der Kamera eine Frau betatschen, sondern das kann man alles spielen, das kann man alles virtuell erstellen inzwischen. Du kannst mit alten Schauspielerinnen kannst du ins Bett gehen und so weiter, ja, die also längst tot sind, wenn du so willst, ja.
Jemand stellt da eine Frage im Chat schon mehrmals, die recht interessant ist und ja. die ich jetzt da doch stellen möchte. Wie war das mit dem Schnackseln so in den Zeiten vor AIDS und nach der Babypille, also vor AIDS und nach der Anti-Babypille.
Die Babypille. Sagen, ja, ein Stefan P. hat mit Purple Haze ein Buch gewonnen. Mal sehen. Und die anderen dann, die kamen dann ein bisschen später. Gucken wir mal. Also tut mir leid, aber der Stefan P. Aus Graz, der war der Erste.
Sehr gut. Also der kriegt mal ein Buch.
Guck mal an, der hat schon mal ein Buch. Ist doch gut, nicht?
Ja.
Um das mal zwischenzu. Was meinst du?
Ja, wie war das so mit dem Schnackseln? Das ist.
Was ist das in Deutsch?
In Deutsch Bumsen. Vögel.
Ah, okay. In den 60ern.
Vor AIDS und nach der Anti-Babypille. Er schreibt der Babypille.
heißes Thema. Heißes Thema.
New York in den 70ern war ja.
Super. Ja, das, also da gab's ja in Amerika gab's da eine Menge Kinder, die daraus entstanden sind. Und in Deutschland
die sogenannten Babyboomers, ne, oder?
Ja,
Blödsinn. Na doch, doch.
Also will ich mir jetzt kein Urteil erlauben, wie die alle da tatsächlich zustande
kamen. Blödsinn, das war davor.
Nicht dabei.
Das war davor.
War ich nicht dabei. Aber beispielsweise in der Szene, in der ich war, gab es auch Unfälle. Aber die waren total selten, weil die Jugendlichen alle total mega Schiss hatten. Und bevor es halt, also Kondome waren allerdings auch jetzt nicht angesagt. Ja, für Kondome musste man da irgendwo hingehen und musste sagen, ich will, und das war, also da haben sie auch Schiss gehabt, sich da zu outen. Und was man also definitiv gemacht hat, war, also was man amerikanisch Heavy Petting nennt und Coitus Interruptus. Also war scheiße, aber herrje, ja. Und nachher, als es die Pille gab, okay, dann musste man sich immer erst vergewissern, nimmst du die Pille? Und das, gut, also wir hatten die 60er dann schon hinter uns soweit, dass das nicht mehr so als Rendezvous-Thema so total anstößig war. Wie gesagt, wollten ja alle erfahren, wie es so funktioniert. Aber vor der Pille, ganz schlecht. Außerdem, was das große Problem war, wo solltest du dich mit 16, 17, 18, 19, 20 treffen? Also die Eltern waren seltenst bereit, hierfür ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, was hat man gemacht? Also Parkbank zum Beispiel, ja. Und ist auch wenig lustig. Es gab einfach keine Etablissements wo. Das heißt, im Prinzip hast du auf den Mai gewartet, ja. Umsonst und draußen.
Ist doch schön.
Und Ja. Also wir hatten, ich hatte ja das große Glück, dass ich, also das heißt, es ist wieder so zwiespältig. Mein Vater ist ja früh an einem Unfall ums Leben gekommen, als ich 12 war. Und dann lebte ich mit meiner Mutter in einem Haus. Und da gab es natürlich eine Menge Zimmer, zum Beispiel auch den Keller, der dann nicht für irgendwelche Eingewecktes oder so gebraucht werden musste. Und daraus konnte ich dann ein Filmbesprechungsraum, weil ich einen Filmclub gegründet hatte, machen und der natürlich dann also zum Partykeller ausartete und der hatte ein Nebenzimmer, das offiziell die Dunkelkammer war, weil dort auch Ältere erinnern sich, dass wenn man chemische Fotos macht, dass man die dann halt erstmal entwickeln musste und dann optisch duplizieren und dann auch wieder durch Bäder und so weiter. Also brauchte man einen eigenen Raum, wo es ganz, ganz dunkel war. Und dieser Raum hatte auch eben deshalb kein Fenster, beziehungsweise hat einfach kein Fenster. Und deshalb war er dafür prädestiniert und er befand sich hinter der Bar, die wir in dem Partykeller aufgestellt hatten. Und man musste also, wenn man reinkam, musste man sich erstmal um ein Hindernis und dann hinter der Bar durch und dann durch den Vorhang, der vor diesem, vor der Dunkelkammer halt war, durchquälen. Naja, und bis meine Mutter das hinter sich hatte, war man wieder angezogen.
Nächster radikaler Schwenk, JFK.
Ja, okay, weiß ich, ja. Kann mich gut erinnern, ja. Ja. Meine Mutter habe ein Frühstück und meine Mutter stürmt rein und sagt, weißt du was, sie haben John F. Kennedy umgebracht. Und ich sagte, aha. Und dann sagte meine Mutter, da fällt bestimmt heute die Schule aus. Und ich sagte, nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich gehe da mal hin. Doch, sagte sie bestimmt, geh hin. Aber zieh dir auf jeden Fall was Dunkles an und du hast ja eine schwarze Krawatte noch von der Beerdigung von deinem Vater, mach mal die schwarze, sie ging damals so mit Anzug und so und Sachen, ja. Mach mal schwarze Krawatte um. Und ich kam als Einziger in die Schule mit Anzug schwarzer Krawatte. Und dachte, was ein Scheiß ist, ja, da habe ich gerade sogar gern. Und es hat die Leute einfach nicht vom Hocker gerissen. Allerdings muss man sagen, es war halt Berlin auch. Mhm. Ja. Und Berlin hattest du halt beständig halt die Mauer zu dem Zeitpunkt halt schon, als 61 hast du die Mauer um dich gehabt. Du warst beständig unter der Drohung der Besetzung durch Sowjettruppen im Prinzip gelebt. Also jeder Tag konnte im Prinzip so der Letzte sein der freien Welt. Also okay, nach einer Weile hast du gemerkt, so ist das nicht. Die Koexistenz ist sozusagen die Lösung. Und dann, aber wenn dann dauernd alle möglichen Nachrichten aus der Welt kamen, hast du halt die Schultern gezuckt und hast gesagt, na und? Oder wie der Berliner sagte, auch schön. Ja, so, der ist gestorben. Na, auch schön. Ja. Und diese Wurstigkeit hat sich dann eben auch bis zu den Kindern, Jugendlichen und so weiter durchgefressen. Und dann, man hatte nur eine Art Hornhaut, ja, gegenüber dem. Und meine Mutter hat da, naja, eben mal überreagiert. Das kannte sie noch aus alter Zeit, dass es eben Katastrophen gab. Und ich hatte eigentlich gelernt, klar gibt's Katastrophen, aber nur an dem Ort, wo die Katastrophen sind. Woanders eben nicht. Okay, also hier nicht.
Aber dennoch, du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass Proteste bis anno dazu mal eigentlich eher unbekannt waren. Also so ganz war die Wurstigkeit ja dann doch nicht, ne?
Ja, also klar, also die Vietnam-Demos, die Anti-Schah-Demos und so weiter. Klar, also da ging man dann auf die Straße, aber vorher ging man nicht wirklich auf die Straße wegen irgendwas. Mhm. Ja, also natürlich pilgerten die Westberliner Bürger zur Rede von Kennedy von dem Balkon da vom Rathaus Schöneberg, übrigens ein paar Straßen weiter bin ich geboren. Die pilgerten dahin als machtvolle Demonstration, wie man das auf beiden Seiten der Mauer damals nannte, für die Freiheit und so weiter. Das ist schon klar. Also die wollten schon gucken, was da passierte und wollten schon so von dem amerikanischen Präsidenten hören, dass Amerika, man war ja so indoktriniert, dass man also nicht was vor 48 noch angedacht war, also ein eventuell vereinigtes Deutschland, aber unter völlig anderen Voraussetzungen. Und die Westmächte hatten ja mit Schaffung von Bizone, Trizone und so weiter, sind die ja vorgeprescht. Und die Russen waren dann ja ziemlich sauer und haben dann im Prinzip, wenn man es genau historisch nimmt, nur reagiert. Und den Western wurde dann ja eingebläut, also den Westdeutschen wurde eingebläut, damit auch den Westberlinern. Also der Osten ist böse. Gut, es war ja nicht toll, was die da hatten, aber rein politisch gesehen hat der Osten einfach nur reagiert und hat dann auch eben die Drohungen ausgestoßen, die dann kamen dann auch wieder an und dann wieder dagegen. Und dann war natürlich man im Westen dankbar, dass sich der große amerikanische Freund für einen einsetzte. Hätte man unter Umständen, also vor 48 oder sowas, alles ganz anders noch regeln können, ja. Jalta war ja auch so ein Knackpunkt. Also jedenfalls war man im Westen ja auch indoktriniert und deshalb liefen die Leute hin, um innerhalb dieser Verunsichertheit, innerhalb dieser Doktrin jetzt vom Westen getröstet zu werden. Und da ging man dann auf die Straße. Ja, aber man ging jetzt nicht auf die Straße, um dagegen zu sein. Also zu diesem Zeitpunkt haben meine Eltern noch CDU gewählt. Mhm. Weil die einfach für den Fortschritt, für das Auto, für die Waschmaschine waren.
Ja, ich
verstehe. So muss man das betrachten, ja.
Eine Frage aus dem Chat. Wie war das eigentlich mit der autoritären versus anti-autoritären Bewegung?
Naja, in dieser Zeit musstest du erstmal dir bewusst machen, dass es autoritär gibt. Dann kannst du erstmal anti-autoritär sein.
Und aber das ist ein guter Punkt. Ne? Das ist es ja. Eigentlich die wirkliche Leistung war, dass man überhaupt erkannte, dass man in eigentlich einer autoritären Gesellschaftsform lebt. Und ja, dass es da eine Alternative überhaupt gibt.
Richtig, aber dazu musstest du zunächst erstmal Auseinandersetzungen haben. Mhm. Und die Auseinandersetzungen, wie wir es hier zusammengetragen haben, gestalteten sich halt zuerst halt über die Musik, dann über das Miteinander der Geschlechter und dann halt auch über die Kleidung und Lebensstil und so weiter. Und dann hast du gemerkt, oha, hier hast du ja wirklich eine verkarstete Struktur, die also alles ablehnt, was neu ist.
Und ihr seid da dagegen vorgegangen.
Und die das, Moment, lass mich diesen Satz noch sagen. Und die das eben durchsetzt. Und Durchsetzung ist eben Autorität. Und dann siehst du, es geht auch anders. Es geht auch eben, also damals gab es halt auch Leute, da gab es die ersten WGs und so weiter. Also schließlich auch Kommunen, wie man das nannte, also eben Kommune 1 und so weiter, wurde ja dann ziemlich bekannt. Wir hatten, also ich hatte mit einem Freund zusammen eine Fabriketage gemietet und da fluktuierte das auch unheimlich. Da wohnten auch dauernd irgendwelche Leute, die wir nicht kannten letztlich, ja. Und irgendwie funktionierte das auch. Und dann, wir haben also nicht gedacht, das wäre jetzt anti-autoritär, sondern es war einfach nur unser Ding. Aber dann kam halt ein schlauer Kopf da drauf zu sagen, das eine ist Autorität. Und wenn man dagegen ist, ist es halt anti-autoritär. Und das war ein wunderbares Schlagwort. Und mit dem Wort konnte man dann umgehen. Und dann hatte man das Wort. Aber sagen wir mal, der Prozess war schon lange gegessen vorher. Mhm. Der hat das Wort anti-autoritär hat letztlich das dann nur noch beschrieben, was ohnehin passiert war. Und auch ohne das Wort hätten sich also in den 70er Jahren all die ganzen, sagen wir mal, grünpolitischen Strukturen, also oppositionellen Strukturen gebildet. Das hätte man ja nicht anti-autoritär sagen müssen, aber es war ein schönes Wort, ja.
Mhm. Aber so richtig ins Bewusstsein rückte das dann erst in späten 60ern, 70ern, ne?
Naja, also nachdem die Leute lange genug das Wort anti-autoritär gesagt hatten, dann hat man es ja auch inhaliert. Aber vorher hat man einfach die anderen Sachen gemacht, so ohne sie so zu nennen. Also ich habe in den Filmen habe ich immer den Volksmund sozusagen aufgegriffen und der hieß dann einfach in dem Falle bürgerlich. Ja, also bürgerlich strukturiert, also nicht ausweichen können aus einem Denkschema. Mhm. Und was also in den 80er Jahren eben dann auch wieder hochkam, dass dann also in den besetzten Häusern die Leute angefeindet wurden, die durchaus noch ein Zuhause hatten, in das sie ausweichen konnten. Also die, wenn ein Haus geräumt wurde oder so, dann noch in eine Mietwohnung oder in ein Elternhaus oder sowas zurückfliehen konnten. Und es gab eine ganze Menge Leute, die hatten keine Wohnung und lebten halt in den besetzten Häusern. Und dazwischen gab es dann eben auch immer Auseinandersetzungen. Und hier, das also, wie soll man sagen, es wurden natürlich dann auch Worte instrumentalisiert, genauso in den 60ern. Haben es aber nicht, möchte ich mal sagen, nicht wirklich vorangebracht. Ja, also wir in meinem Umkreis haben die Schultern gezuckt und haben gesagt, ja, okay, ja, antiautoritär, ja, ja, sind wir schon lange.
Ja, wir kommen ans Ende unserer Sendung, sage ich jetzt ganz autoritär, würde ich sagen. Wir sprechen da jetzt schon fast 2,5 Stunden.
Ach echt, ja?
Ja, ja.
Okay. Gab es irgendwelche Leute, die gesagt haben, wie langweilig?
Nö.
Nicht?
Nein, ich will mir nichts auffallen. Falls jemand jetzt noch eine Frage per Skype stellen möchte, dann kann er das jetzt machen. Skype-Leitung ist ja offen. Einfach unter dem Ankündiger kann man da draufklicken, dann geht der Client auf oder einfach CropFM anrufen und nehme ich das rein. Ansonsten vielleicht noch die obligate Frage am Ende. 1969 endete ja Project Blue Book. Sagt ihr das was?
Ja.
War das Thema...
UFOs. Ja, du willst jetzt aufs UFO-Thema.
War das ein Thema für euch? Oder war das überhaupt bekannt damals schon? In der Art, also, wie es in den 90ern dann tatsächlich bekannt wurde? Oder...
Also ich habe mit 12 Jahren, glaube ich, oder schon vorher, die deutsche Übersetzung von dem Keyhoe-Book, Der Himmel rückt uns näher. Also das erste UFO-Buch, was in USA erschienen ist, das war schon in den 50er Jahren. Und das habe ich so um 60 rum oder so gelesen. Also so, also ziemlich sofort aus der Bibliothek, aus der Erwachsenenbibliothek, wo ich mich da reingeschlichen hatte im Prinzip schon. Da ich auch danach Science Fiction gelesen habe, also traf es schon. Und ich habe dann aufgepasst, was passiert. Gibt es noch mehr Informationen? Und gab es halt nicht. Und gab es nicht und gab es nicht und gab es nicht. Und dann ist das auch in den 60er Jahren quasi wieder aus den Augen entschwunden. Ich habe halt ab 1960 ungefähr habe ich Science Fiction gelesen, habe Perry Rhodan, für die, die wissen, was das ist, ab der Nummer 1 gelesen und also von neu rausgekommen, ab der Nummer 1 gelesen und wir haben uns im Prinzip auch hier, also schon frühzeitig, also vor Drogen, in irreale Fiction-Welten geflüchtet, wo es denn alles schon weiter ist, viel besser ist und auch ja, also man dieser beengten Erde entkommen kann. Was ja, wenn du so willst, dann auch eben in die Drogenzeit eingemündet ist, wo man dann gewissermaßen sozusagen dieser engstirnigen Gesellschaft auf der Erde dann wenigstens für ein paar Stunden entkommen ist.
Mhm. Trekkies? Aber
sonst kam ja erst viel später.
Aha.
Also Trekkies ist ein Phänomen der 70er.
Ah ja. Aber ja gut, 66 kam es in Amerika raus.
Ja, das aber dauerte, USA, ne? Du weißt, Dr. Who kam hier auch nicht wirklich raus, war in England ganz große Sache.
Ja. Aber wie waren dann die Trekkies so in den 70ern? Ich meine, das habe ich ja auch schon mitgekriegt, so Ende der 70er als Kind, als kleines Kind. Wie waren die irgendwie so die Seltsamen oder...
Also, in der Kultur, wie es heute produziert wird, ja, mit Verkleidung, also was du jetzt heute beispielsweise auf Buchmessen oder sowas hast, ja, dass die Leute, also die ganzen, wie heißen die Player da, dass die da also in Verkleidung ihrer Lieblingsgeschichten da rumlaufen oder sowas.
Rollenspieler.
Ja, gab's nicht. Gab es definitiv nicht. Also Star Trek war auch immer ein bisschen zu intellektuell, um die Massen zu mobilisieren. Und man hat halt Science Fiction geguckt im Kino. Und was also man gemeinhin geguckt hat, waren die Science Fiction Filme, die es gab. Also die in den 50er, 60er und dann 70er Jahre produziert wurden. Da gab es ja auch dann den ersten Star Wars Film dann später.
Naja.
Das war schon ganz toll. Aber vorher war halt beispielsweise 2001 das absolute Highlight. Was dann nachgemacht wurde. Oder Dark Star oder sowas. Ja, dass das auch
später Dark Star ist ein großartiger Film.
Ja, großartiger Film. Also wobei, also das war auch eine Linie, die ich total super fand. Hat aber ein deutscher, wie heißt der denn, wenn ich den Namen mal so gerade parat hätte, als er noch auf der Filmschule war, hat er mit Tischen und Decken und Stühlen und so weiter hat einen Science-Fiction-Film im Weltall gedreht. Also richtig, richtig Trash. Der hieß Der große Verhau. Könnt ihr ja mal googeln. Mhm. Der große Verhau, nicht das. Der hat nachher eine ganz immer noch existierende bekannte Off-Fernseh-Serie gestartet. Ich habe leider den Namen jetzt nicht parat. Übrigens will ich noch mal darauf hinweisen, also hier die Leute haben alle hier Van Morrison und Sam und so, das sehe ich gerade, und Purple Haze. Also wie gesagt, Purple Haze hat einer hier Van Morrison auch aber das letzte, also soweit ich das hier sehe, genannt, hat noch keiner Electric Pools. Na sowas. Hier noch die Chance.
Okay, du hast es jetzt auch noch einmal gesagt. Okay.
Ich hab's nochmal gesagt.
Jetzt kann man dir dann noch
was schicken. Ist noch nicht angekommen. Offenbar ist es bei den Leuten irgendwie nicht angekommen. Na, okay. Das dazu. Ja, also tut mir leid. Also viele, viele Bewegungen, die also später aus der Sichtweise von später Geborenen hochgeredet werden, sind im Original sehr bescheiden.
Also nachdem du in der letzten Sendung die Zukunft entzaubert hast, entzauberst du jetzt die Vergangenheit.
Ah ja, wie doof, ja.
Okay.
Ich ärgere mich auch.
Bitte,
immer,
ja. Wenn du willst.
Das ist aber schuld, ne? Aber man kann andersrum sagen, also das Buch, haben mir Leute gesagt, ist erheblich unterhaltender geschrieben, als ich es hier so live vertreten kann. Och, ich hätte ja vielleicht ein paar Sachen vorlesen sollen, vielleicht, ja. Also es ist halt mit einer gewissen Abstandsironie auch geschrieben.
Ja,
also
ich finde, es ist sehr, sehr, sehr nett zu lesen. Und ich meine, ich bin zwar jetzt in den 80ern da groß geworden, aber da gibt es schon Parallelen noch. Also in den 80ern war das schon noch zum Teil sehr ähnlich. Also auch das, was du über die Sprache sagst und das Ganze, das ist
Ja, wie gesagt, also was die Karin Schulz in ihrem Buch Egal schreibt, habe ich also ganz viel wiedergefunden, was hier in den letzten 4 Kapiteln von meinem Buch, wo wir halt da das Jugendzentrum in Oer-Erkenschwick aufgemacht haben, letztlich dann einen Freistaat ausgerufen haben, also völlige Auseinandersetzung mit der Obrigkeit hatten, mit Demos und Fernsehen und Zusammenschlageaktionen der Polizei und so weiter. Das war eine gewisse Spitze des Eisbergs in den 60ern und war dann der Eisberg in den 80ern. Ich möchte ein Eisberg sein, genau.
Super Nummer. Ja.
Das heißt Eisbär, aber
Eisbär, ja.
Ja. Aber du kannst es ja so. Also was wir in den 60er gemacht haben, war eben zeitgenössisch und da war es eben halt an der Basis und es begann und auf eine gewisse Art und Weise war es eben auch 10 Jahre zu früh.
Naja.
Für die Breiten bewegt.
Die ersten beißen die Hunde, glaube ich, schreibst du irgendwo in deinem
Buch. Ja, ist so. Also war spannend, aber einfach zu früh.
Was vermisst du am meisten aus dieser Zeit damals?
Aha, schwer zu sagen. Also das Gefühl, wenn eine Musik neu war, würde ich mal sagen. Also das kribbelnde Gefühl, wenn ich ein tolles Musikstück das erste Mal hörte.
Okay.
Das würde ich mal sagen. Ja. Und natürlich das kribbelnde Gefühl, mit einem Mädchen irgendwo irgendwas machen zu können, weil das eben so selten war wegen der Örtlichkeiten sozusagen. Ja,
oder
dass man das jetzt geschafft hatte, also einen Menschen, eine Zeit, einen Ort übereinander zu kriegen. Mhm. So, das würde ich mal sagen. Also diese beiden Sachen. Und die sind halt heutzutage in der Digitalisierung entschwunden. Das. Ja. Also, ne?
Jemand schreibt da als Antwort die Mode, Fragezeichen, und du schreibst auch irgendwo, dass ihr damals Hemden aus Gardinen gefertigt hatte.
Ja, weil man nichts anderes kriegt.
Und die waren aber wirklich hip, ne? Also so richtig, ja, da war so richtig weit vorn dabei, ne?
Ich versuche mal die Filme, die ich damals gedreht habe. Ist natürlich so, wir haben damals keine Musiker dabei gehabt und deshalb auch um des Lebensgefühls, des Wiedererkennungswerts in dem ganzen Ding, haben wir die Musik dann drunter gelegt unter die Filme, die wir gerade wichtig fanden und so weiter. Das hast du damals so im Freundeskreis gezeigt. Heutzutage kann man das nicht machen, kriegst du gleich eine Urheberrechtsklage an Hals. Deshalb muss ich noch versuchen, die Musik in diesen Filmen durch GEMA-frei, also von Freunden und so weiter, die nicht irgendwo gemeldet ist, zu ersetzen. Da bin ich noch gerade bei. Aber ich stelle es mir vor, weil es das Buch auch als E-Book geben wird, da bastle ich gerade dran. Und da kann man auch vor allen Dingen viel mehr Sachen noch mit einbinden, also auch Links und auch vielleicht ein Filmchen und so weiter. Und ich stelle mir vor, ob es bei YouTube ist oder auf einer anderen Plattform, weiß ich noch nicht genau, diese Filme online zu stellen, dass man sich also zu dem Buch auch genau die Filme angucken kann, von denen ich da drin im Buch spreche. Und in diesen Filmen sieht man dann auch die damals adäquate Bekleidung, wenn man so will. Und das war dann auch eben im Zuge der Zeit auch mal ein buntes Hippie-Hemd. Ja, also in USA haben sie Papier als Stoff, also bedrucktes Papier, dickeres Papier natürlich, als Hemdenstoff, als T-Shirt-Stoff und so weiter verwendet. War natürlich keine Chance, das in Berlin zu kriegen. Ich war selbst im KDW, habe da rumgefragt, die haben mich ganz doof angeguckt und dann, da ich aber unbedingt en vogue aussehen wollte, habe ich dann meine Mutter gefragt zu diesem Problem und die hat gesagt, ich habe hier noch einen Gardinenstoff mit ganz großen Blumen drauf, reicht der vielleicht?
Großartig.
Der war aber aus Seide, also nicht irgendwie
edel.
Ja, ganz edel, so seidenartig, sagen wir mal. Und dann gesagt, okay, cool, machst du zwei, für meinen Freund einen und für mich. Und dann gibt es halt Filmaufnahmen von Geburtstagsparty und eben auch aus dem Film, den ich, also im Buch auch bespreche, also vierteiliger Film, der die Nibelungensage in die Gammler-Szene, wie man das damals sagte, in die Drogen-Gammler-Szene transportiert als Handlungsgerüst. Und da trage ich halt dieses Hippie-Hemd. Unter einem Fischgrätenmantel, den ich von meinem Vater geerbt habe, den er, glaube ich, schon irgendwie im Russlandfeldzug oder sowas, aber auf jeden Fall bei der Hochzeit meiner Mutter 47, wann das war, getragen hat. Und mit dem Mantel bin ich auch durch die Berliner Nacht auf Trip marschiert, weil der total wunderbar warm war und ganz große, tiefe Taschen hatte. Ja, und die sieht man halt auch im Film.
Also das, ja, und das finde ich sehr gute Idee, dass du diese Filme online stellst. Und es gibt ja beim Buch auch eine 50-seitige Fotoalbum-Sektion, die auch einen sehr schönen Einblick gibt. Also du hast da wirklich Unmengen an Dinge gesammelt einfach. Also.
Ja. Gut, ja, also es ist nur ein Schrank, es ist ein Schrank, aber der Schrank ist voll mit Fundstücken.
Ja. John Lennon fragt da jetzt jemand, wir haben ihn heute schon besprochen. Ja, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch heute Abend und es wird ja wahrscheinlich da mehrere Bücher geben. Vielleicht machen wir wieder mal zu
einem Thema. Ja, wenn ich schaffe.
Aber,
die 70er, die 80er.
Ja, aber da kann ich dann sogar wirklich mitreden. Ne? Das sieht man, man wird alt. Und, aber ich glaube, auf jeden Fall zu Remote Viewing werden wir sicher wieder mal was machen. Ne? Dann vielleicht auch wieder also, mit Wingman zusammen. Ne?
Der Prozess geht voran. Es gibt ständig Sachen, die man nachgucken kann. Und ja, wobei, also wie gesagt, da ist der Hauptanteil ist zurzeit so bei den, also abgesehen von Ausbildungen, die ich ja hauptsächlich mache, und in den Projektabteilungen sind es halt hauptsächlich solche Sachen wie, ich habe mein XY verloren, also von Schlüssel bis Geldbörse bis Führerschein oder sowas, wo ist der hingekommen, bis hin zu, wie ist meine optimale Partnerin und so weiter, was auf die Dauer natürlich auch langweilig wird.
Ja. Naja, alles wird auf Dauer langweilig, aber nur diese Sendung nicht.
Ich wollte nur sagen, da hast du keine Zeit, die Zukunft nachzugucken.
Okay. Ja, danke fürs Hiersein und bis zum nächsten Mal. Und viel Gerne Spaß bitte. Noch in deiner Kiste, in deiner Erinnerungskiste.
Ja, ich muss jetzt mal runter, die Kinder zu Bett bringen.
Okay.
Ja, war schön, mal davon reden zu dürfen.
Ja, hat mich auch
gefallen. Kann man ja sonst kaum, ja. Wen hat man denn, dem man das erzählen darf?
Ja. Hier darfst du.
Dass es damals auch ganz schön war.
Okay, ciao.
Okay. Ja, dann ciao.
Ciao.
Crop FM. Radio. Aus der Vorstadt.
Die nächste Ausgabe Crop FM findet am 9. Dezember statt. Ja, der Advent naht bereits. Und es wird den Grevi-Jahresrückblick mit Andreas Müller geben, auf das ich mich schon sehr freue. Es gab da wirklich einen Haufen spannender Themen, die auf Grenzwissenschaft aktuell, einem meiner absoluten Lieblingsblogs, behandelt wurden. Darunter sicherlich der M-Drive, Planet 9, Seti, Ägypten und natürlich auch Kornkreise. Wie kann es anders sein, wenn man Andreas Müller in der Leitung hat? Freue mich schon sehr darauf. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.